Hallo und herzlich willkommen zum Faxinformatiker-Podcast Folge 5. Mein Name ist Marius und mit dabei ist die
Claudia,
der Patrick,
der Christian
und der Falk.
Ja, willkommen zurück. Schön, dass es noch geklappt hat. Wir haben heute eine etwas längere Folge vor uns, weil wir werden uns mit diesem gesamten Thema der Unsitten in Videocalls und diese ganzen Remote-Videosystem-Situationen mal auseinandersetzen. Aber davor haben wir auch noch eine ganze Menge Feedback und Anekdoten abzuarbeiten. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe ja in der Folge 2, ich teste immer so ein bisschen, ob die Leute tatsächlich Shownotes lesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich schreibe die ja irgendwie, keine Ahnung, seit von Podcast, ich seit 10 Jahren, und habe das Gefühl, da klickt nie einer drauf. Und dann baue ich da immer mal wieder so Easter Eggs rein und gucke, ob es jemand merkt. Und an dieser Stelle grüße ich den Andreas, der tatsächlich in der Faxinformatiker Folge 2 unter Royal TS den McDonald's-Link gefunden hat. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Und Andreas, wenn du mir irgendwie über unsere Kontaktkanäle deine Adresse zukommen lässt, dann kriegst du Stickers, die schicke ich dir. Dann gab es aber auch noch auf ganz vielen anderen Kanälen Zuschriften.
Von Willi an Christian zu Folge 2, wo es um unsere Setups ging. Und zwar eine tolle Folge. Eine Frage an Christian. Nutzt du Forgero nun als Git-Lösung oder hast du auch CI/CD implementiert? Wenn ja, wie?
Ja, also ich habe das im Moment ganz, ganz langweilig als Container auf einem V-Server bei einem Anbieter und hab da meinen ganzen Code drin, also auch Inhalt der Webseite und von anderen Projekten. Und ich habe jetzt die CI/CD-Lösung noch nicht genutzt. Also Forgero hat da ja im Prinzip, mir fällt jetzt der Name des Open-Source-Tools nicht ein, aber das ist eine Lösung, die ist kompatibel zu GitHub Actions. Und das heißt, man kann den Code dann einfach größtenteils nutzen. Das finde ich sehr, sehr charmant. Das würde ich auch gerne einsetzen. Aber bisher war mein Stand, dass das noch wirklich Early-Adopter-Status ist. Und das wollte ich jetzt nicht für meine produktiven Projekte einsetzen, aber ich gucke da immer wieder vorbei, und wenn jetzt bald die neue Version rauskommt, also die neue Major-Version rauskommt, da gibt's ja auch immer Updates zu, dann werde ich, sobald das nutzbar ist und nicht mehr als Alpha oder Beta angesehen werden kann, würde ich das auf jeden Fall einsetzen. Also kommt noch, ist dann, glaube ich, auch ein weiterer Docker-Container oder Podman-Container, den ich einfach in das Setup mit reinpacke, und dann ja, kann ich da automatisch Dinge tun, nachdem Git-Code gepusht wurde. Da freue ich mich schon drauf. Ja, also ich habe im Moment Stand heute aus Mangel des Status Quo immer noch einen Account auf GitHub, wo die meiste meiner Open-Source-Arbeit stattfindet. Das heißt, da mache ich Pull-Requests auf oder Merge-Requests, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Bei den Projekten mache ich Issues auf und so weiter. Das gefällt mir aber eigentlich nicht so. Also ich wäre gern unabhängig von GitHub. Seitdem das Microsoft gehört, finde ich das aus einer Open-Source-Perspektive nicht mehr so schön, dort vertreten zu sein. Aber du willst halt Teil der Community sein. Du willst Feedback bekommen, du willst Feedback dalassen, also bist du auf GitHub. So. Und die Forgero-Installation, die ist im Prinzip für meine privaten Belange. Das heißt, da habe ich zum Beispiel den Quellcode von meinem Blog, da ist der Quellcode von meinem ThinkPad-Museum, das sind HomeLab-Inhalte, also die Ansible Terraform-Konfiguration vom Proxmox-Cluster. Wenn ich da neue VMs ausrolle, dann findet das darüber statt und so weiter. Genau, aber das will ich halt nicht intern selbst hosten, ja, weil Henne-Ei-Problem, ne? Wir kennen das ja. Das Homelab, wenn das produktiv wird und man dann halt was im Homelab zerschießt, ist immer doof. Deswegen habe ich im Prinzip meinen Git-Quellcode als Single Source of Truth ausgelagert auf einen produktiven V-Server. Weil der wird so schnell nicht kaputt gehen. Dem traue ich weiter als meinen eigenen Administrationsfähigkeiten. Deswegen,
ja. Jetzt muss ich aber mal dumm nachfragen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein ganz klein wenig ketzerisch, aber muss man heute Microsoft immer noch dafür geißeln, dass sie Microsoft sind? Ich meine, ist jetzt eine steile These, aber ich glaube so, im Open-Source-Umfeld sind die ja schon, seit Ballmer weg ist, relativ umtriebig. Und so rein aus wirtschaftlicher Perspektive muss man schon sagen, GitHub zu kaufen, das war schon kein dummer Move. Also das war besser als LinkedIn zu kaufen.
stimmt. LinkedIn gehört ja auch zu denen. Ja, da hätten sie lieber was anderes gekauft. Nee, also es geht mir nicht darum, dass ich GitHub doof finde, weil es Microsoft gehört. Also das hat mich jahrelang überhaupt nicht gestört. Aber seitdem Microsoft wie alle anderen Firmen einfach zum Beispiel diesen KI-Train halt maximal reiten und du bei jeder Aktion diese penetrante, übergriffige Werbung bekommst, hey, mit GitHub Actions könntest du jetzt das machen, beziehungsweise Copilot. Und ich habe halt 100-mal schon auf Nein geklickt. Ich will es nicht. Hört auf, mich zu nerven. Und das nervt mich einfach unfassbar. Und das halt zum Beispiel die Möglichkeiten, dass dein Code halt da nicht mit einbezogen wird, muss erst ein Opt-out machen. Das ist halt so dieses typische Verhalten, das ich einfach überhaupt nicht mag. Und es stimmt ja zu, Microsoft macht sehr viel Open Source. Ja. Also sie haben zum Beispiel den, ich würde behaupten, einer der beliebtesten Code-Editoren, die derzeit benutzt werden, kommen von Microsoft. Das hätte ich vor 10 Jahren halt auch nicht geglaubt. Aber auch hier so diese Message, we love Linux und we love Open Source, und dann aber auch so Dinge machen wie, ja, das hier könnte, da ist der Code, aber es gibt so ein paar Extensions, da geht man den Code nicht frei, ja. Und das finde ich dann halt wieder so ein bisschen scheinheilig. Und das stört das Open Source Herz, das eine, das in meiner Brust schlägt. Ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, du willst pragmatisch sein und du hast auch keinen Bock, immer die missionarische Rolle einzunehmen in solchen Konversationen. Deswegen bin ich eigentlich auch eher der Meinung, irgendwo einen Mittelweg zu finden. Aber mir würde es gefallen, wenn wir das Ganze dezentral hätten, weil der Grundgedanke von Git war ja eigentlich mal, dass es dezentral ist. Das heißt, wenn du, Patrick, einen Server hast und Claudia einen Server hast und Falk, ne, dann können wir alle schön kollaborieren, wenn wir wollen. Und den zentralistischen Ansatz, den finde ich halt nicht so schön. Also ich würde jetzt Microsoft nicht attestieren, dass die irgendwann mal daraus eine große Cash-Cow machen und uns den Zugriff einschränken. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Du kannst private Repositories auf GitHub haben. Das war vorher nicht der Fall. Da musste man für bezahlen. Seit Microsoft nicht mehr. Aber das Konzept ist halt prinzipiell dezentral mal gedacht gewesen. Und das finde ich gut. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Kollabo zwischen Forgeo und GitLab, die im Prinzip das Protokoll nutzen, das man auch aus dem Fediverse kennt von Mastodon. Ja? Und das halt in diese Lösung einbauen wollen. Dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Bug bei mir melden willst, müsstest du heute einen Account auf meiner Instanz haben. Das ist natürlich doof, weil du wirst keinen Account auf meiner Instanz dir anlegen wollen, nur um irgendwo einen Typo zu fixen oder einen Bug zu melden. In Zukunft musst du es nicht mehr. Da hast du nämlich deinen eigenen Server und machst einfach ein Ticket bei mir auf und dann kommt das an, ja, über ActivityPub wie bei Mastodon. Und das ist eigentlich der Weg, den man gehen will, langfristig, ist meine persönliche Meinung.
Völlig valide. Ich finde das halt so interessant, weil wenn man sich jetzt mal so verschiedene größere Plattformen aus unterschiedlichen Ecken mal anguckt, ist es immer so gewesen, dass es dann auch bei Open Source immer dann eine Plattform gab, die dann dieses Produkt groß gemacht hat, ne? Und ich glaube, GitHub ist nämlich genau sowas gewesen und dieser ganze Fediverse-Bewegung, obwohl es das Internet ja schon so viele Jahre gibt und eigentlich es auch immer so gedacht war, wie es jetzt mit Fediverse und so weiter gelebt wird oder zumindest weitergedacht wird, ist es schon ein bisschen kurios, dass das jetzt so richtig aufkommt, ne? Und du hast immer wieder in allen möglichen Ecken des Internets immer Plattformen gehabt, die früh dabei waren, die dann sehr groß geworden sind und dann auch irgendwann so ein Momentum hatten, dass man gesagt hat, boah, da gibt's eigentlich keinen Weg dran vorbei, ne? Docker Registry, ähnliches Thema, ja. Ne? Führt einfach keinen Weg dran vorbei.
Da bin ich auch völlig bei dir. Also Docker Hub ist ein sehr gutes Beispiel, das du da eben bringst. Die haben natürlich auch, Docker hat ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Produkt, eine sehr, sehr spannende Technologie ins Leben gerufen, aber leider kein gutes Händchen für Geschäftsführung oder generell Marketingstrategien gehabt, würde ich jetzt mal mit Distanz als Unwissender behaupten. So und natürlich ist klar, die müssen auch irgendwo ihre Kosten decken, also führen sie Rate Limits ein. Das ist genauso ein Henne-Ei-Problem, ne? Und deswegen kommen dann Leute, die dann halt Cache-Registries aufbauen, damit sie davon nicht limitiert werden. Gleiches Problem haben wir bestimmt auch irgendwann, oder hatten wir schon mit der Ansible Galaxy, ja? Also da ist der ganze Automatisierungscode und wenn die mal einen halben Tag down ist, weil die gerade eine Migration machen, da habe ich schon bei Kundenprojekten gesagt, ja, liebe Kundschaft, heute geht gar nichts, weil ich würde eine Installation machen, komme aber nicht an den Code ran. Also das wiederholt sich immer und immer wieder. Dezentral sollte da der Standard sein. Ich meine, eine Alternative wäre ja, um nochmal auf GitHub zurückzukommen, Codeberg zum Beispiel, ja, deutscher Verein, ne, super tolles Projekt und da sind auch viele Leute da unterwegs und spiegeln da ihre Repos hin oder haben da primär die Repos und spiegeln nach GitHub und haben da die Option für Merge-Requests und Issues deaktiviert, aber es ist halt auch wieder ein zentraler Ansatz, ne, also nicht, dass ich das schlecht finde per se, aber das löst ja nicht das eigentliche Problem.
Nee, du hast dann halt wieder ist zwar ein Verein dahinter, aber auch das bringt dann wieder seine ganz eigenen Probleme im Zweifelsfall mit sich, ne?
Genau, also von daher, ja, glaube, die Zukunft könnte schon sein, dass wir wirklich einfach, ich meine, E-Mails machen wir doch auch, seit immer so, ja. Wir haben doch auch nicht alle eine marius@pingepunk.de, sondern manche sind bei Gmail, manche bei AOL, manche haben den eigenen Server. Das funktioniert doch auch.
Moment.
Ja, Moment, hold on.
Okay, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, ich merke schon.
Genau, richtig, weißt du, du betreibst deine eigene Mail-Server, der Marius, der Falk, Claudia weiß ich nicht, ich, ja, aber wir sind die Ausnahme, nicht die Regel. Die allermeisten Leute haben ihre GMX, ihre Gmail, ja, die hängen auch wieder an den ganzen Großen dran. E-Mail, klar, ist per se dezentral, aber guck doch einfach mal, wie viele GMX-Adressen es alleine in Deutschland gibt zum Beispiel, ne? Oder auch Gmail oder sonst irgendwas. So richtig dezentral wäre es ja nur, wenn jeder seinen eigenen Mail-Server hosten würde. Aber und auch das ist wieder ein Punkt, also ich habe das ja jahrelang gemacht, ich habe das mittlerweile alles wegmigriert und hoste das bei mailbox.org. Warum? Weil meine Frau mal die dumme Frage gestellt hat, was mache ich eigentlich, wenn du vor den Baum fährst?
Nix.
Exakt. Hier ist übrigens, ne, hier ist der Kofler. Abschließend vielleicht noch eine Sache, ne, und Microsoft und Linux, wartet ab, mark my words, ne? Der Lennart ist nicht umsonst bei Microsoft, ne? Wir werden irgendwann hier System D in Windows sehen.
Und dafür kein Audio mehr.
ich sehe jetzt aber schon die ersten Kommentare, Patrick, auf LinkedIn. Ja, der Lennart, der ist doch nur bei Winzig Weich jetzt, um unser Windows
genau, auch noch. Genau, bei Winzig Weich. Bei Microschrott mit den Dollarzeichen.
Das ist so, wirklich so ein unangenehmes Boomer-Meme geworden, dieser Ausdruck Winzig Weich. Also, das passt sehr, sehr gut auf LinkedIn. Ja.
Gut, Claudia, möchtest du zum nächsten überleiten? Ich hatte ja die Befürchtung, dass wir die Folge nicht vollkriegen, aber wir sind erst beim Punkt 2. Das passt schon.
Ich wollte gerade fragen, sind wir nicht schon durch? Nein, wir haben nämlich noch, genau, auf Mastodon gab es eine Hörerfrage vom Frank vom Teleprost-Podcast, also Karl Nepomuk. Die Frage lautet, virtuelle Desktops, Tiling Windows, Multimonitor-Setup oder sogar alles drei zusammen? Was bevorzugt ihr? Freue mich auf die nächste Folge.
Also ich glaube, mein Setup ist super langweilig. Ich habe hier einen 24-Zoll-Bildschirm. Daran befindet sich ein Thunderbolt 3-Docking und da hängt wahlweise das Arbeitsnotebook oder das private Notebook dran. Und ich arbeite immer nur an einem Bildschirm, weil mich das zu sehr stresst, irgendwie parallel auf mehreren Bildschirmen zu arbeiten. Wenn ich zwei Bildschirme brauche, zum Beispiel, weil ich so eine Schulung halte oder Videotermine habe, wo ich was share, dann klappe ich halt einfach das Notebook-Display hoch. Das ist dann beides auf 100% eingestellt. Das passt dann auch von der DPI für mich. Ich finde Tiling Window Manager super spannend und würde ich auch gerne einsetzen, um meine Linux Street Credibility zu erhöhen, weil wir alle wissen, ja, du bist nur dann ein richtig krasser Linux-Hacker, wenn du einen Tiling Window Manager benutzt. Nicht die Bash, sondern die ZSH und auch garantiert nicht Vim, sondern irgendwie mindestens mal NeoVim, ja, wenn nicht sogar Helix, das ist auch klar. Betriebssystem muss auch, darf kein Fedora sein, sondern muss natürlich irgendwie NixOS sein oder sowas. Nee, also Spaß beiseite. Ich finde das cool, würde mir das auch gerne mal einsetzen, aber habe das bisher einfach noch nicht geschafft, mir mal ernsthaft anzuschauen, weil wenn, dann müsste ich das auch konsequent täglich benutzen, damit ich mein Hirn umtrainiert bekomme. Und da habe ich jetzt bisher einfach noch nicht die Zeit für gefunden.
Christian sorgt dafür heute, dass wir E-Mails kriegen. Das finde ich gut.
Genau, weil ich jetzt jedes Klischee aufgegriffen habe, werde ich jetzt hier, glaube ich, da gibt's Feedback, Marius, da bin ich mir sicher.
Dann mache ich jetzt mal ein Setup ohne Feedback. Ganz simpel. Ich habe hier mein Notebook stehen, 15 Zoll und dann und 16 Zoll und dann zwei 32 Zoll FQHD-Monitore und WQHD, genau, WQHD sind das, 2x32. Das ist ganz angenehm. Besser als mein alter 27 4K, der war nicht so toll. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich für mein 16 Zoll Notebook einen 15,6 Zoll externen Bildschirm, weil wenn man beim Kunden ist und hat keinen externen Bildschirm, ich brauche einen zweiten. Ich komme mit einem allein nicht klar. Tiling Windows, sowas gibt's ja alles nicht bei Windows.
Gibt's da nicht ein Add-on für? Ich habe da mal was gesehen. Also irgendwo habe ich das mal gesehen und das sah echt ganz cool aus.
Ob das so richtig Tiling ist, weiß ich nicht. Du hast ja die Power Toys, das war unter Windows 10 natürlich ganz praktisch, weil du dann halt einfach Windows in ja so einiger meisten frei gewählten Layouts irgendwie an den Bildschirm klatschen konntest. Mit Windows 11 kam ja dann die Snapgroups ran und ja, das ist schon Handy, ne? Macht aber auch unter 27 Zoll irgendwie auch nicht wirklich Sinn. Ja, dann mache ich einfach weiter. Ich habe ein 13 Zoll ein Carbon X1. Weil wisst ihr ja, ne, je kleiner der Laptop, desto wichtiger ist man. Ne? Das ist ja so. Okay, 1-0 für den Marius.
Ich für die Audiohörer dieses Formats, ich habe gerade ein GPT Pocket mit knapp 7 Zoll in die Kamera gehalten.
Nice. Im Office 224 Zoll Full HD reicht mir da bin ich halt nicht oft genug und hier im Homeoffice habe ich ein 32 Zoll 4K. Also völlig ausreichend. Ja, ich nutze durchaus die virtuellen Desktops, die Windows so dahergibt. Ich benutze sie, um dann dort Anwendungen hinzupacken, die ich dann einfach vergesse. Weil ne, mein Notebook wird ja quasi nur einmal im Monat neu gestartet, wenn es Updates gibt. Und irgendwann denke ich mir so, was läuft denn da alles eigentlich im Hintergrund? Ne? Warum ist mein ganzer RAM schon wieder voll? Und dann,
wo kommt dieser Sound her?
Und dann fange ich an, meine virtuellen Desktops aufzuräumen und finde dann halt alle möglichen Sachen da. Also ja, und ja klar, Snapgroups auch, ne? Habe ich jetzt hier auch gerade so lustig meine Fenster überall hingesnappt. Das funktioniert ganz gut. Und damit bin ich auch eigentlich ganz zufrieden, wenn ich draußen im Feld unterwegs bin. Also ich bin den Kunden sehr dankbar, wenn sie mir Docs irgendwie an die Hand geben und Displays. Ansonsten kann ich halt auch dann mal einen Tag im Zweifelsfall mit meinen 13 Zoll rumhantieren. Insbesondere, wenn ich dann irgendwo dann tatsächlich mal in irgendeinem Datacenter rumhocke, reicht das dann häufig für die Sachen, die ich da mache. Wenn wir schon bei Equipment sind, Campingstühle. Ja, Campingstühle sind im Datacenter Gold wert. Habe ich immer im Kofferraum, 2 Stück. Ja, ich gehöre zur Zunft, ja. Ich muss auch mal ein Kabel in die Hand nehmen, ja. Und manchmal muss ich auch in so einem Datacenter rumhocken, ja. Und dann ist ja dieses Thema so im Warmgang ist, oder im Kaltgang ist zu zugig, ja. Und der dann setzt dich halt draußen irgendwo hin in den Warmgang und, ja. Die meisten Datacenter haben halt in der Regel auch keine Stühle. Also schleppst du dann halt deinen Campingstuhl mit rein, ja, so. Zosch! Fehlt halt nur noch die Dose Bier, aber das geht. Ne? Da kann man gut arbeiten.
Ja, und mit Ü40 setzt dich auch nicht mehr auf den Boden. Deswegen.
Nee.
Okay, das fair. Haben wir ja früher gemacht, ne? Und Kartons hast du auch nicht immer da, so brandschutztechnisch, ne? Darfst du ja nicht.
Mm. Und jetzt
dann merkt ihr auch, ne?
Deswegen 2. Ne? Mhm. Denke mit.
Cool. Da habe ich aber abschließend noch eine Frage. Wenn ihr sowas mit habt und auch gern mit 2 Bildschirmen arbeitet, habt ihr dann auch mobile zweite Bildschirme für so einen Einsatz bei der Kundschaft?
Du spielst doch jetzt auf dieses 14 Zoll USB-C Display von Lenovo an, oder?
Das habe ich mir vor einem Monat gekauft. Woher wusstest du das?
Okay, ich möchte einen Test. Ich habe damit geliebäugelt, ja.
Ja, liegt hier, kann ich empfehlen. Deswegen wollte ich, weil ich habe jetzt auch schon verstärkt wahrgenommen, dass auch andere Leute sich ein mobiles Zweitdisplay kaufen. Und wenn du schon mit dem Camper oder mit Camping-Equipment um die Ecke kommst, würde mich das auch nicht wundern, wenn du sagst, ja, das hier ist mein 27er externer. Den brauche ich natürlich.
An dem Tag, an dem ich mit einem Camper beim Kunden vorfahre, ja, ich glaube, das fänden die Kunden ziemlich creepy.
Also ich sehe dich schon so als Walter White in der IT-Branche, Patrick. Los, Jesse, heute backen wir Firmware-Images.
This is art, Mr. White. Ja, genau.
Claudia, was fährst du für ein Setup?
Oh Gott, ja, was Setup angeht, bin ich immer ganz, ganz fürchterlich. Und ich habe als Pandemie kam und also ich muss dazu sagen, die Firma wollte sehr gerne, also insbesondere der Patrick wollte sehr gerne, dass ich mir Equipment mit nach Hause nehme. Ich habe stattdessen irgendwie locker 3 Jahre während der Pandemie 3 Jahre lang mit meinem 14 Zoll Notebook am Küchentisch gesessen. Und das hat mir gereicht. Ich konnte arbeiten. War alles fein, alles gut. Und jetzt habe ich tatsächlich in eigenes Büro, wir sind umgezogen, ne, habe dann einen eigenen Büroraum endlich. Und jetzt möchte ich meine zwei 24 Zoller hier auch nicht mehr missen. Aber ne, Cherry-Tastatur, bin da einfach, ja, was soll ich sagen?
Kriegen wir doch hin, Claudia.
Ich hab da nicht so, ja, ist okay.
Wir kriegen dich noch auf die richtige Seite der Macht.
Ja, ich merke das schon, ich habe nicht mehr lange Wahl. Ne?
Ja, ich sehe schon, ihr arbeitet da in anderen Strukturbreiten irgendwie, weil auf meinem Stehtisch sind mit so Schwebehalterungen zwei 43 Zoll Fernseher, von denen ich 80 Zentimeter entfernt bin. Ich habe gerade extra nachgemessen. Das kommt aber auch hauptsächlich daher, dass ich halt einen kalibrierten Monitor für SDR und einen für HDR-Videobearbeitung brauche. Dementsprechend habe ich das hier halt doppelt. Und irgendwann wird mir dieser Tisch wahrscheinlich auseinanderfallen. Anderes Thema. Genau, und unterwegs habe ich halt mein 13 Zoll MacBook Pro M1 irgendwie von 2020 und mache da, wenn ich Bedarf habe, noch mein iPad Pro daneben und mache dann da drahtlos dann das als zweiten Bildschirm dran. Beziehungsweise, ich glaube, über Kabel geht's auch, aber mittlerweile tut das auch drahtlos, dass man das benutzen kann. Ja, also was ich dann sonst noch habe, ist als dritten Monitor dann gerne mal den in meiner Tastatur. Ich habe ja hier dieses Kawumsi, was ist das, K oder C4 Gedöns. Das ist ganz nett, da kann man noch gerne so irgendwie Notizen machen drauf, das geht dann auch, wird einfach als dritter Monitor erkannt. Und so vom Window-Management her, also ich bin ja großer Fan von diesem gesamten, ich gehe mit sämtlichen Window-Chrome-Elementen aus dem Weg, macOS gehampelt, indem man das Ganze einfach auf Vollbild stellt und dann swipe ich da halt noch mit dem Trackpad hin und her. Das ist so im Prinzip mein Ersatz für virtuelle Desktops, da kannst du aber auch schon mal so eine Stunde hin und her swipen, bis du das Fenster gefunden hast, je nachdem, wie lange der Rechner schon wieder läuft. Aber so Tiling ist leider nicht mehr meins. Das habe ich früher mal so ein bisschen gemacht, da hatte ich mir damals noch unter Ubuntu, was war das gewesen sein, 16.04 Unity 7 für aufgebohrt, da gab es ein paar Add-ons für. Aber da bin ich, glaube ich, auch, da erfülle ich nicht den Nerd-Grad für, dass ich da keine Zuschriften aus Linux-Kreisen kriege, wenn ich das erzähle.
Aber nur nochmal, um es festzuhalten für die Zuhörer, du hast eine Tastatur mit einem eingebauten Display, merkst du schon selber, ne?
Weiß nicht, was du gegen das Ding hast. Das ist super zum Notizen machen.
Ich finde das super.
Meistens, ja, das Wahnsinn. Ist klasse. Das ist übrigens auch eins von diesen Kickstarter-Dingern, über die wir irgendwann mal reden müssen.
Ja.
Die habe ich auch gerne übrigens auf Events mit dabei, wenn ich dann irgendwo dann irgendwie so, keine Ahnung, für irgendwie die USB-A irgendwie so ein Empfangsdesk irgendwie betreuen muss, irgendwie für eine Stunde, und dann habe ich das damit aufgebaut und dann habe ich da quasi zwei Bildschirme. Also das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Ich habe da dann meistens so ein irgendwie so ein Ständer, auf den ich dann das Laptop eben noch mit drauf mache, da ist dann so knapp da drüber und dann habe ich quasi zwei Monitore übereinander. Das ist ganz nett. Und da ist halt Tastatur mit dran. Und jetzt, bevor ich jetzt komplett über das Ding nörde, da ist halt so ein full-fledged Thunderbolt-Hub einfach mit drin. Uff. Also ich kann auch alles anschließen. Es ist alles da, was ich brauche.
Okay, cool. Und
wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann machen wir es auch noch fertig, könnte ich hier...
Was zum Henker?
Gucken, wie ich es aufkriege. Könnte ich hier eine M.2-SSD noch mit reintun.
Okay.
ist sogar SATA. Entschuldigung, NVMe.
Vielleicht kannst du da unverbindlich mal einen Link in die Shownotes packen. Ich frage für befreundete Freunde, die da potenziell Interesse dran haben.
Okay. Mache ich.
Das Gear Acquisition Syndrom kickt wieder.
Ja, leider total.
Total verständlich. Der Starkstromkonsument hat auf Mastodon sich gemeldet. Er schrieb, schöner Erfahrungsaustausch. Was für Lösungen bevorzugt ihr für CMDB, DCEM, EPAM und Monitoring? Ich bin in meinem kleinen Self-Hosting-Homelab mit Netbox und Zabbix sehr glücklich und bin neugierig, was ihr Profis so einsetzt. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. CMDB, Configuration Management Database, DCIM, Data Center Infrastructure Management, EPAM, Frau Kollegin,
IP-Address-Management. Mhm.
Und Monitoring, klar, selbsterklärend. So, was ihr Profis so einsetzt. CMDB, DCEM, EPAM. Excel.
Ich wusste
Bingo. Nein, muss man sagen, es gibt natürlich da full-fledged Anwendungen, also gerade CMDB ist mir Helpline häufiger mal über den Weg gelaufen, ist jetzt nicht unbedingt Open Source. DCIM, iDoIt sehe ich da häufiger mal. EPAM, Netbox, ja, habe ich selber mit rumgespielt. PHP, EPAM ist auch immer gerne gesehen, sind beides Open Source. Ansonsten QIP habe ich in größeren Umgebungen häufiger da mal gesehen und Monitoring. Ey, Junge, nimm irgendwas, was mit Nagios, was auf Nagios basiert, in Singer, CheckMK, whatever. Da machst du nichts falsch mit. Aber tatsächlich so dieses, also wir selber machen ja nichts mit CMDB oder DCI und sowas, ne? Das sind ja dann eher unsere Kunden, die damit rumhantieren. Und ja, du wirst lachen, aber in allermeisten Fällen, wenn die dafür keinen Produkt haben, sind das irgendwelche selbstgefrickelten Access-Sachen, die 30 Jahre alt sind. Das sind irgendwelche selbstgebastelten PHP-Sachen mit einem MySQL dahinter. Oder es ist echt Visio und Excel. Das, so traurig das ist.
Stimmt leider, ja.
Das ist nicht traurig, das ist die Realität einfach. Ne? Also tatsächlich haben ein Großteil der Kunden Excel. Also Excel-Listen sind wirklich das IP-Adress-Management schlechthin. Ich glaube, das ist auch ein gewisser Standard.
Auf jeden Fall.
Und ja, und beim Monitoring, ich sehe auch noch ganz oft hier Pesla und sowas, ja, PLDG. Ja, das sieht man ganz oft, weil ist für den kleinen Mittelständler relativ leicht reinzukommen und die bringen halt alles vorgefertigt mit, kostet aber auch wieder viel bare Münze. Ich habe bei ein paar ganz kleinen Kunden auch hier Libre NMS am Laufen. So reines für Netzwerkmonitoring, weil das auch extrem easy ist und schnell eingerichtet, funktioniert wunderbar. Nur Servermonitoring ist damit nicht so fein. Aber wer ein bisschen ein wirklich komplettes Monitoring haben will, empfehle ich meistens auch JackMK. Ja.
Klar sieht man auch schon mal das ein oder andere beim Kunden, aber ich habe noch nie gehört, dass die Leute zufrieden sind damit. Ne? Was haben wir da irgendwie? Nilex Desk Center oder weiß ich nicht, wie das
alles ist. Ja, gerade CMDB, ne? Ja. Also ist ja, also da geht's ja selten, geht's ja dabei darum, dass die Leute irgendwie da ihre Server oder ihre Switches reinklöppeln, sondern bei CMDB geht's den allermeisten Kunden darum, dass sie irgendwie ihren ganzen Maschinenpark mit Desktops, Bildschirmen, Druckern, Notebooks oder sowas getrackt bekommen. Und mein lieber Herr Gesangsverein, je größer der Laden, desto höher ist die Fehlerquote da. Also wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Laden hast, der irgendwie, keine Ahnung, 8, 9, 10.000 Notebooks hat, da geht's ja dann auch häufig gar nicht mehr darum, also nicht lachen, aber es ist tatsächlich so, am Ende rollt der Rubel, wenn zum Beispiel einer der großen Läden wie eine HP, eine Dell oder sonst was sagt, also von den 10.000 Notebooks, die ihr bestellt habt, haben wir irgendwie 9.800 in der CMDB jetzt mittlerweile erfasst. Das sind für uns 98% und das passt, ja. Wo die letzten 200 sind, keine Ahnung. Alles schon gesehen. Das sind typischerweise echt so Kundensachen, oder CMDB. Und da ist ganz viel selbstgefrickeltes Zeug dabei. Wie gesagt, auch ganz viel Access. Ne, selbstgebastelte Frontends.
Ja, da ist mein Wissen ziemlich out of date, weil ich habe damals halt noch das meiste irgendwie in Nagios irgendwie gefrickelt gekriegt und habe das dann, wenn wir Glück hatten, irgendwo nochmal mit einem Grafana und einem Prometheus vielleicht nochmal erweitert. Aber das war so damals der Grundstack. Das hat natürlich seitdem extrem viel getan. Für mein Homelab wollte ich eigentlich unbedingt und für meinen ganzen self-gehosteten Kram wollte ich eigentlich unbedingt mal eine richtige Monitoring-Lösung einführen. Das Problem ist nur, ich habe kaum Probleme damit. Das macht man ja immer erst aus Bedarf in dem Moment. Dann nach dem Motto, ich möchte den nächsten Ausfall mitkriegen und den hatte ich halt schon echt lange nicht mehr. Was ein Zeichen ist, dass ich das wieder tun sollte. Und da halte ich das nächste Kickstarter-Produkt in die Kamera. Ich habe hier so einen schönen längeren Monitor, den man dann auch so gut an die Wand hängen könnte. Und da könnte man eigentlich, der kann auch Touch so bequem so ein paar schöne Dashboards drauf machen. Das werde ich demnächst wahrscheinlich tun. Dann könnte ich hier meinen lokalen Kram mit Netzwerk und unsere ganzen Webserver und Datenbanken wahrscheinlich mal mit erfassen. Aber derzeit Stand sollte ich irgendwann mal tun.
Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass stark vom Konsument von Homelab und Self-Hosting redet und dann halt mit einer CMDB um die Ecke kommt. Also CMDB ist für mich bisher immer so gewesen, Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender, ja. Und ich finde, das ist wichtig, einen Überblick zu haben, total fair. Und ich bin auch ein großer Freund von IGO und Dogfood, also das, was ich auf Arbeit einsetze, das will ich halt eben auch privat einsetzen, ne, damit ich halt mich dazu zwinge, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ist ja auch was anderes, wenn ein Produkt nicht läuft und meine eigene Infra dann kaputt ist versus nur die Infra von der Kundschaft. Ne? Von daher, also bei mir läuft da auch ein Proxmox-Cluster, ein kleiner. Und für IPAM habe ich früher mal PHP IPAM eingesetzt und jetzt bin ich hier gerade am Neuaufbau. Netbox will ich mir da mal angucken. Da gibt's auch sehr viel tolle Integrationen für Terraform und Ansible, wenn ich es richtig gesehen habe. Ansonsten, ja, ich habe hier eine Fritzbox, die kann man als Purmans CMDB vielleicht ansehen, weil das sind alle Hosts mit statischen Reservierungen drin, ne?
Ja.
Da würde ich dann vielleicht, da war ich auch im Überlegen, ne, so Side-Project-Idee, so ein Terraform-Provider für eine Fritzbox, weil ich roll meine Infrastruktur mit Terraform aus und dann könnte ich quasi, nachdem ich die Proxmox-VM ausgerollt habe, halt auch noch schön eine Static-IP-Reservation in der Fritzbox machen, aber die haben die API leider nicht so gut dokumentiert. Also von daher, Monitoring, ich war lange, lange so Nagios Isinga diehard. Also ich habe in der Ausbildung schon mit Nagios 2 und 3 gearbeitet, mit Isinga 1, dann bin dann auf Isinga 2 gewechselt. Und ja, jetzt bin ich hier am Homelab neu aufbauen, nach einer größeren Umstellung und jetzt auch nach einem Umzug und war jetzt im Überlegen, ob ich mir mal eben Zappix angucke. Deswegen spannend, dass er das auch erwähnt. Das finde ich nämlich auch interessant von dem, was ich bisher gehört habe. Ich habe es noch nie persönlich eingesetzt. Oder warum überlegen, ob ich mal in Richtung CheckMK schielen sollte? Denn das scheint mir in den letzten Jahren deutlich gereift zu sein und die Leute scheinen das viel häufiger einzusetzen als vor 5 oder 10 Jahren. Vielleicht wäre auch das mal ein Blick wert.
Ja, also sehen wir auch. Ne? Ich habe früher viel mit Nagios gemacht, dann kam Isinga und seit ein paar Jahren driftet das ganz gut in Richtung CheckMK.
Dann kommen wir jetzt nach über einer halben Stunde. Das ging, wer hätte es gedacht, etwas länger als geplant. Vom Feedback zu den Anekdoten. Christian, bitte.
Genau, wir haben eine wunderbare E-Mail vom lieben Jan bekommen. Grüße gehen raus. Und ja, die lese ich einfach mal vor und dann gucken wir mal, was das so mit uns macht. Jan schreibt nämlich, hallo zusammen. Ihr alle gehört tatsächlich mit zu meinen Lieblingspodcasts und dieses neue Format ist einfach nur befriedigend. Befriedigend in der Weise, dass es nicht nur mir so manchmal schlecht ergeht, wenn ich eure Anekdoten so höre. Und da können wir, glaube ich, schon mal Danke sagen. Also vielen Dank für das tolle Feedback bis hierhin schon mal. Das hören wir natürlich gerne und freut uns, dass du Freude an den Episoden hast. Und Jan schreibt dann weiter, eure erste Folge hat mich gleich an mehrere Sachen denken lassen und sollte euch mal der Stoff ausgehen, fragt ruhig an. Ich habe so manche Katastrophe schon hinter mir, die es wert wäre, erzählt zu werden. Also immer gerne, Jan. Wenn du Stories hast, teil die mit uns. Wir haben Backlog, das wird auch gerne gefüllt. Wir freuen uns über jeden Input. Nun aber die Geschichte, die zu eurer ersten Folge passt. Warum, erzähle ich später, weil es sonst schon zu viel verrät. Ich habe aufgrund von Insolvenz meines ersten Ausbildungsbetriebs zwischenzeitlich eine neue Stelle suchen müssen. Zur Überbrückung habe ich in der IT eines privaten Weiterbildungsträgers gejobbt. Unser Auftrag war es, einen angemieteten Raum in einem Industriegebiet mit Netzwerk für einen kleinen Schulungsraum mit maximal 10 Teilnehmern zu versorgen. Macht mal eben Internet. Gesagt, getan. Wir haben einen DSL-Anschluss bekommen, der lief auch super. Da es das Jahr 2007 war, stellten wir also ein Modem auf, klemmten einen Router dahinter, dann einen Switch und daran einen Access Point. Wir mussten eben mit dem arbeiten, was wir da hatten. Als Hiwi war es meine Aufgabe, die Notebooks zu kontrollieren und das WLAN an diesen Geräten einzurichten. Gesagt, getan, alles lief für den nächsten Tag perfekt. Am nächsten Morgen, als dann die erste Schulung beginnen sollte, kam der Anruf, ey Leute, wir haben kein Internet. Da wir gerade auf einer anderen Baustelle waren, die wir nicht sofort verlassen konnten, trafen wir erst mittags ein, als die Schulung bereits zu Ende war. Wir also hin, überprüfen das Internet und alles ist gut. Starten zur Sicherheit Router und so alles mal neu, aber kein Fehler nachstellbar. Denken uns, naja gut, OSI Layer 8. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen, ja. Ich sehe, ihr nickt, also.
Das Layer 8 Problem.
Die erste Theorie. Am nächsten Morgen wieder ein Anruf, nix geht. Wir, alles klar, es ist früh genug, Kaffee ist leer, in 30 Minuten sind wir da. Wir treffen ein und siehe da, kein Internet. Um genau zu sein, war die WLAN-Verbindung echt Grütze. Alles neu gestartet, es lief immer noch nichts. Gut, wir wieder ins Büro, neuen Access Point geholt, zurück eingerichtet. Es war inzwischen mittags, als wir wieder eintrafen und alles lief wieder. Okay, am nächsten Morgen dachten wir dann, komm, wir schauen einfach mal nach, da wir gerade sowieso in die Richtung fahren und siehe da, kaum sind wir da, nichts geht mehr. Da wir zumindest klug taten, hatten wir einen Notfallplan und haben dann die 10 Notebooks via Netzwerkkabel verbunden und das Problem war gelöst. Es lief alles den ganzen Tag ohne weitere Störungen. Trotzdem ließ uns dieses Phänomen nicht in Ruhe. Man merkte wirklich, dass bis ca. 12.30 Uhr bis 13 Uhr WLAN echt räudig war und danach lief es für damalige Zeiten echt gut. Und nun das Triggerwort, welches mich an diese Geschichte erinnerte. Industriestromaggregat.
Oh Gott.
Es stellte sich heraus, dass in diesem Industriepark, in dem der Raum angemietet wurde, dass unterhalb unseres Schulungsraumes ein riesiger Industrietrafo war, der von morgens 6 Uhr bis ca. 12.30 Uhr täglich in Betrieb war und, wenn er lief, unser WLAN strubbelig machte. Danke für dieses jetzt schon coole Format. Liebe Grüße von einem leidensfähigen Linux-Server-Admin-Kollegen, Jan.
Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für diesen ausführlichen Leidensbericht. Wie Christa gerade schon gesagt hat, bitte schickt uns da mehr von, gerne an domian@faxinformatica.de. Da können wir nicht genug von haben. Definitiv. Außerdem, was man auch hervorheben muss, Jan ist auch sehr aktiv in unserer Matrix-Chat-Gruppe. Das solltet ihr natürlich auch tun. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Sehr schön.
Ich habe ganz viele vergleichbare Anekdoten dazu. Wollt ihr vielleicht anfangen?
Also mir fällt eine spontan ein, und zwar so Anfang der 2000er. Das muss so 2002, 2003 gewesen sein. Da hatten wir uns einen neuen Aldi-Rechner gekauft. Ne? Früher hat man ja immer Aldi-Rechner gekauft, als man noch nicht so tief in dem Thema drin war.
Da hieß das noch Wortmann, oder?
Nee, bei Aldi Süd hieß das Ding immer Medion, glaube ich. Wortmann war Aldi Nord und okay. Da gab es auch Tevion statt Medion, glaube ich, vereinzelt. Ja, das ist die wirklich wahre in der deutschen Grenze, Aldi Nord und Aldi Süd. Ja. Nee, und da war eine WLAN-Karte drin, die hatte 1, 2, 4, 5 oder 10 Mbit, glaube ich. Ne? Und wir wollten halt keine Löcher durch die Wände bohren im Haus, um LAN-Kabel zu verlegen, weil ja, LAN-Verkabelung gab es damals halt noch nicht. Und zumindest nicht in dem Haus. Und dann dachten wir uns, naja, komm, holst du dir so einen Access Point. Und da haben wir so einen AllNet Access Point geholt. Wirklich super teures Ding. Eins der ersten Access Points, die man so im Consumer-Bereich kaufen konnte. Ist auch echt warm geworden. Und da haben wir uns dann abgerackert mit dem Windows XP Service Pack 1 oder Service Pack 0 da ein WLAN einzurichten. Das ist ja erst mit Service Pack 2 und 3 besser geworden, mit dem integrierten WLAN-Tool von Microsoft, dass du halt auch selbst Access Points verbinden konntest oder auch halt einfach Point-to-Point machen konntest. Das musste man ja früher immer manuell über die Treiber-Software des Herstellers machen. Also das war richtig, richtig nervig. Und wir haben irgendwie die Verbindung nicht hinbekommen. Und dann musste man ja lange gucken, welchen Kanal nimmt man da. Und das macht ja heute die Fritzbox automatisch. Die scannt permanent eine Nachbarschaft. Und wenn jetzt neue Nachbarn einziehen und die auch eine Fritzbox haben, dann pendelt sich das irgendwie so ein. Das war halt damals nicht so. Und ich bilde mir ein, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier romantisch verklärt ist, aber ich glaube, die Lösung war dann, oder warum es nicht funktionierte, stellte sich heraus, dass immer, wenn der Nachbar, der wirklich unmittelbarer Sichtnähe auch des Arbeitszimmers war, wenn der in der Küche hantierte und so eine übergroße Mikrowelle, die er hatte, anmachte, ging das WLAN halt den Bach runter und dann war man sofort disconnected. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, ob das jetzt so korrekt ist, man möge mich gerne korrigieren, aber das war der erste Gedanke, der mir gerade kam, als ich diese Horrorstory von Jan gehört habe.
Also Christian, da hast du recht. Mikrowellen allgemein, also das kannst du zu Hause nachstellen. Setz mal deine Fritzbox auf 2,4 Gigahertz, stell deine Mikrowelle zwischen dich und deine Fritzbox oder deinem Router, mach die Mikrowelle an. WLAN ist tot.
Okay, krass. Ja.
Auch wenn die gut geschirmt sind, ja. Also da die Sendeleistungen so schwach sind, im Vergleich zu den vielen Watt, die da in dieser Mikrowelle rumherrschen, macht das WLAN kaputt. Mit 5 Gigahertz hast du das Problem nicht mehr.
Ja, stimmt, das war ja alles noch 2,4 und wirklich langsam. Ja. 802.11a.b, ja. Glaube ich, war der Standard. Ja.
Wir haben mal für irgendein kleines KMU haben wir alles so auf diese ganze Zeiterfassung auf so Terminals umgestellt, wo du einchippen kannst. Weil da musst du Minuten genau abgerechnet werden und irgendwie durften die alle kein Geld kosten. So, haben wir dafür irgendwie tausende Euro 10 Terminals hingeschleppt durch die Fabrikhallen und auch irgendwann dann in diesen Kantinenraum und haben das da alles schön hingebaut. Auch schön, dass man die Kabel nicht mehr sieht, aber wir mussten in der Kantine auch WLAN nehmen. So, man weiß jetzt, wo es hingeht. Wir haben das getestet, tat alles, wir fuhren wieder weg. Anruf tut nicht und so weiter, hin und her. Und haben uns das irgendwann dann mal, wir dachten vielleicht, ist das ein Lastproblem. Wir könnten uns das zwar nicht erklären, weil da werden ein paar Bits übertragen, aber also bis zur Datenbank von dem Sensor. Und stellte sich heraus, das Ding macht tatsächlich einen kompletten Check-in und Self-Check, wenn da jedes Mal, wenn da einer ein- und auscheckt und wenn da halt so um 12.30 Uhr anfangen, ihre Suppen in der Mikrowelle anzumachen, tut das Ganze eben nicht mehr. Und dann haben wir die Erlaubnis bekommen, da ein Loch in die Decke zu bohren, damit wir da noch aus irgendeinem anderen Gebök oder sowas dann da Kabel legen durften. Also ja.
WLAN ist einfach ein totales Tal der Tränen, ja. Also das ist für zu Hause ist das ganz lustig, aber auch hier, ob das jetzt meiner alten Wohnung war, da hatte ich damals auch dann überall Dosen hingetackert, und hier ist es genauso. Also ich habe ja hier bei mir im Haus sogar Single-Mode-Glasfaser durch die Wände gezogen. Ich weiß schon warum. Aber WLAN ist einfach, es ist einfach ein Tal der Tränen. Also Claudia, du wirst es kennen, wir haben einen Kunden, der hat in Mönchengladbach eine Fortbildungsmaßnahme, hat da Büroräume bezogen, in der Nähe einer Fußgängerzone, in einem Bürogebäude. Vergiss es einfach mit WLAN. Da wurde auch gesagt, nee, wir legen hier keine Kabel, machen jetzt hier WLAN. Ja, geil, wenn du dann irgendwie 65 SSIDs in der direkten Umgebung hast. Da kannst du ja gerne mal sagen, ja, hier, knobel dir doch mal deine Kanäle selber aus. Ja, geil, dann, ne, das ist ja, das gibt nichts. Ja, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 65 Fritzboxen und Router und Access Points dann irgendwann hingehen, sagen, ja, wir gucken jetzt mal, wie wir uns hier ausknobeln. Vergiss es einfach, das funktioniert nicht. Ja, dann hast du, Aufzüge sind auch immer geil, ja.
Ah, ja.
Super mit Elektromotoren. also alles, was in Aufzügen ist. Und wenn du zum Beispiel WLAN einbringen musst in Wohnheime. Ja, dieses typische viele kleine Räume, du hast einen Wohnraum, du hast ein Bad. Und typischerweise ist das Bad auch in Hotels, ist ja meist so, du kommst rein und direkt ist das Bad und dahinter ist der Wohnraum. Ist super, ja. Vergiss es einfach. Wenn du auf dem Flur einen Access Point hast, ja, vergiss es einfach. Du sitzt in dem Zimmer drin und hast quasi keinen Empfang. Ja, weil da hast du dann irgendwie Rohre und allen Scheiß und Krankenhäuser, ja, WLAN in Krankenhäusern. Kannst du mit 2,4 Gigahertz hast du ja noch ein bisschen Reichweite gehabt. Ja, dann heute willst du ja 5 Gigahertz haben. Da kannst du ja quasi alle 3 Metern Access Point an die Wand nageln.
Ja.
Ist ja dann nicht so, dass dann WLAN irgendwie so, ja, wir brauchen halt ein bisschen Internet. Nein, dann heißt es wieder, nee, wir brauchen überall. Wir haben hier unsere Visitenwagen und wir haben hier unsere mobilen radiologischen Modalitäten, die dann irgendwie meinen, sie müssten dann da WLAN haben. Und das muss ja dann auch funktionieren. Ja, super, super.
Aber das ist ein super Thema. Das habe ich bei einem Kunden auch, ein Krankenhaus, eine Herzklinik. Und die haben auch diese Herzüberwachung über WLAN. Das heißt, die Patienten sind alle in dem Patientenzimmer, ja, überwacht und so weiter. Alles super, funktioniert wunderbar. So, das Problem ist, weil es wurde im Winter aufgebaut, hat super funktioniert. Und dann wurde es langsam wärmer draußen und dann hat es regelmäßig Alarme gehabt. Die Leute sind weg, Signal ist weg. Was war gewesen? Die Leute standen draußen am Balkon, haben geraucht.
Das geht,
aber machen sie trotzdem. Ja, das ist das andere Thema, aber die Leute machen es trotzdem. Und die Scheiben waren ja bedampft, waren noch alte, bleibedampfte Scheiben.
Oh, metallbedampfte Scheiben, Sonnenschutz, geil.
Ja, super. Ja, was war die Lösung? Außen-Access Points.
Ich habe vor einem Jahr den Fehler gemacht und ich habe meinen Eltern in der Küche ein im Erdgeschoss, wo sie ihre Partei haben, ein Internetradio hingestellt, was über WLAN angebunden ist. Das haben sie irgendwann neben die Mikrowelle gestellt, so und so weiter. Ja.
Ich glaube aber auch, dass das Thema WLAN für Netzbetreiber super nervig ist. Ne? So der Klassiker, jemand klickt sich einen Internetvertrag und dann so, ja, ich habe hier 500 Mbit gekauft und hier kommen nur 150 an. Und dann fragt der Support, ja, wie machen Sie denn den Test? Ja, ich gehe hier auf diese Website. Ja, und Ihr Laptop? Ja, der ist per WLAN drin. Machen Sie es doch mal per LAN-Kabel. Oh, ja.
Ach schön. Noch mehr Spaß mit WLAN?
Ganz viel Spaß mit WLAN gehabt, weil aus irgendeinem Grunde habe ich bei uns in der Firma angefangen und alle dachten, boah, die sieht aus, als ob sie WLAN gerne macht. und WLAN war das einzige Thema, das habe ich aus meiner schriftlichen Prüfung rausgestrichen. Ich konnte nie was damit anfangen und trotzdem habe ich irgendwie dieses Käppchen aufgekriegt.
Merkst du selbst, ne? DK, ja. WLAN.
Ja. Ja, ich kann nicht so gut Nein sagen, ne, offensichtlich. Aber Patrick hat eigentlich fast alles schon gesagt, bis auf Industrie-Access Points, Stahlregale, große Hallen,
ja.
Handscanner, die auf gar keinen Fall die Verbindung zum WLAN verlieren dürfen.
Erzähl die Geschichte mit dem Reinraum, der komplett Edelstahl verkleidet ist, wo nichts an die Wände geklatscht werden darf. Ihr könnt euch ja überlegt mal, wo die Access Points hängen.
Die hängen an der Decke oder am Kabel runter, oder?
An der Tür?
Über der Edelstahldecke.
Oh, ja, natürlich.
Schöne Idee, ne?
stand vor ein paar Wochen, stand ich da in diesem Rohbau oder mehr oder weniger Rohbau und dann sagte dann einer, ja, und das wird jetzt hier der Hochreinraum, ja, und ich so, ja, okay, was ist das an den Wänden? Edelstahl. Ich so, okay, und wo braucht er hier WLAN? Ja, überall, weil wir müssen Chargennummern abscannen, weil ist GMP relevant. Okay, und das muss WLAN, ja, wo können wir die Access Points aufnehmen? Ja, über die Decke. Du hast doch gerade gesagt, das sind Edelstahl, also irgendwie, weiß ich nicht, 0,4 Millimeter Edelstahlplatten oder sowas. Ja, keine Ahnung. Dann, okay, gut, Haken dran, eine Etage höher, okay, da sind dann irgendwelche Silos, irgendwelche Behälter, sonst irgendwas. Ansonsten nur Rohre, ja, Edelstahlrohre und Pumpen, ja, okay. Noch eine Etage höher, nochmal das gleiche Spiel, ja. Rohre, Pumpen, Elektromotoren, irgendwas. Noch eine Etage höher, Lüftungsanlage. Ich sag mal, Leute, habt ihr noch alle? Ja? Was willst du? Da machst du mit WLAN gar nichts mehr.
Also wenn du wenigstens noch durchbohren kannst für die Antennen, aber nee.
Ne? Und das, Claudia sagt es ja gerade, Regale, ne? Also typischerweise auch so Logistikthema, Supply Chain, ne? Du hast Hochregallager. Ganz ehrlich, also ich meine, bei solchen Sachen ist das ja vielleicht noch einfach, wenn du dann irgendwie Flurförderfahrzeuge hast oder Gabelstapler, wie man sie auch nennt, dann kannst du halt mit dem Ding durch die Gegend fahren, ja, scannst irgendwelche Paletten ab, fährst irgendwo zurück und dann haben diese Scanner meist irgendwo dann wieder empfangen und können dann ihre Daten übertragen, ja. Aber wenn du dann solche GMP-Sachen hast, wo es dann wirklich darauf ankommt, dass du einen Barcode abscannst und das Navision dir sagt, ja, das ist der richtige Behälter für die richtige Charge, ja, mach einen Haken. Machst du nicht, da brauchst du, ne? Das wird witzig.
Ja, wir brauchen mehr WLAN-Stories, höre ich da so raus. nochmal bitte als E-Mail an Fax, an domian@faxinformatica.de oder auch gerne direkt unter als Kommentar unter dieser Folge. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Eine weitere Unart, die uns ja nicht erspart bleibt in den wenigstens letzten irgendwie 5, 6, 7 Jahren, ist ja, dass wir uns durchaus auch remote und in Calls und in Video-Meetings häufiger mal mit Kunden und Mitarbeitern auseinandersetzen müssen. Und es auch im Jahr 2024 immer noch damit anfängt, kannst du mich sehen, kannst du mich hören?
Ja.
Und dann ist in den meisten Fällen die Antwort nein, weil der Bluetooth-Kopfhörer noch nicht läuft und so weiter und so fort. Aber kommen wir alles gleich zu. Wir haben uns gedacht, was sind denn unsere schönsten Unarten beziehungsweise die Worst-Offs, die uns in Videomeetings passieren? Vom irgendwie der leicht bekleidete Partner rennt im Hintergrund durchs Bild bis hin zu irgendwie, da kriegt's einer nicht in sein Fenster zu schließen und der Presslufthammer vor der Tür spielt dann mit im Meeting. Da würde ich gerne mit meinem einsteigen. Ich habe, und das muss ich an dieser Stelle zusagen, weil die uns wahrscheinlich hört, das ist eine sehr, sehr nette Arbeitskollegin von mir, der ich versuche seit 2 Jahren zu diesem Thema irgendwie zu erziehen, was nicht funktioniert. Die macht Videomeetings grundsätzlich über Lautsprecher. Was bedeutet, dass in den allermeisten Videosystemen, wenn in dem Moment eine andere Person in diesem Call gerade spricht, dann automatisch, wenn sie dann reinruft, runtergeregelt wird, weil das geht dann ja als Background-Noise runter und wird rausgefiltert. Und dann hast du regelmäßig so 2,5 Sätze, die nochmal wiederholt werden müssen und das, ich weiß nicht, ich komme da anscheinend nicht so an die Hemmschwelle ran, beziehungsweise oder kann dir das nicht erklären, warum das ein Problem ist. Sie sagt dann immer, wir können dich da nicht verstehen, kannst du bitte Kopfhörer nehmen dazu? Und dann macht sie aber immer daraus, wenn sie dann ihr Headset vom Mund hat, könnt ihr mich jetzt besser hören? Oh. Und die Antwort ist natürlich, ja, aber das hatte nichts mit dem Problem zu tun. Ja, das, ich weiß nicht, gibt's da, habt ihr da noch andere Ansätze oder habt ihr was Vergleichbares? Wer möchte anfangen?
Uff, ich glaube, wir haben alle ziemlich viel Dinge erlebt, die anstrengend sind. Also, was mir relativ häufig auffällt, also auch heutzutage haben wir ja alle noch ziemlich viel Online-Termine, sind so diese Termine, wo du reinkommst, vielleicht eine Minute zu spät oder viele Termine beginnen ja schon 5 Minuten vorher, wo sich die Leute schon mal treffen, du kriegst von Teams schon mal so eine Anmeldung, was ich übrigens super übergriffig und stressig finde, wenn ich so gerade den letzten Termin noch beende und es sind 7 Minuten bis zum nächsten Termin und ich plane mir so, holst dir noch einen Kaffee, gehst du mal aufs Klo und dann poppt dieses Fenster auf, jemand hat die Besprechung gestartet, dann denke ich mir so, lass mich doch in Ruhe, ich muss noch einmal wohin und naja, das stresst mich auf jeden Fall schon ein bisschen und dann kommst du da rein und da werden halt so Insider-Jokes gemacht, ja, also du kommst rein und fühlst dich gleich wie ein Fremder, weil du einfach nicht checkst, welche Basis die Leute da so miteinander haben. Das finde ich immer schwierig oder bei so größeren Meetings, ja, also so Townhall-Dingern oder irgendwelchen firmenweiten Veranstaltungen, wo du so 50 Leute oder mehr drin hast, wo dann wirklich im Sekundentakt, so wie früher, wenn auf Twitter diskutiert wurde, wie jetzt hier die neue, keine Ahnung, Germany's Next Topmodel-Folge ist, da rattert dieser Text so runter, ne? Und das sind so ganz viele kringelige Kommentare mit schlechten Dead-Jokes zu irgendwas und du kannst halt nur Kopfschütteln so diesen Chat dir angucken und denkst dir so, was sind das für Leute, was mache ich hier, wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen?
Da habe ich die schöne Erweiterung von, ich habe auch öfters, wo du gerade Townhall-Meetings gesagt hast, das kann ich ja sagen, das haben wir früher bei Nextcloud gemacht, da haben wir natürlich im internen Produkt, über das wir auch gerade kommunizieren, damals dann diese großen Sessions gemacht mit irgendwie 100 Teilnehmern und in den allermeisten Fällen haben wir das dann einfach über meinen Laptop gemacht und ich habe da dann meine Videotechnik und Audiotechnik und Funkmikros und so weiter angeschlossen, damit dann eben, ich keine Ahnung, wenn unser CEO dann in dem Moment auf die Idee kam, er möchte jetzt von A nach B laufen, dass ich mit der Kamera hinterherkomme, diese Geschichte. Und da gab es dann aber immer Experten, weil das war natürlich, wie man das eigentlich auch mit Etikette in Videocalls macht, dass man, wenn man nicht spricht, sich mutet oder wenigstens hardwaremäßig das tut. Ich bin sicher, da haben wir gleich Follow-up zu. Da gab es dann immer Experten, die dann gemeint haben, bei dir kommt noch Ton raus, Marius, aber du bist nicht unser CEO, ich habe dich mal gemutet für alle. Und in dem Moment kommt dann natürlich von irgendeinem dann der Chat, mit Ton ist weg und dann werde ich natürlich angeguckt, was hat Marius der schon wieder falsch gemacht und Marius sagt, nö, Marius hat gar nichts angefasst. Diese Geschichten. Mhm. Also Pferdadministration in Calls, das finde ich dann auch immer spannend.
Manchmal ist die aber echt vonnöten, weil du gerade sagst, das vergessen sich zu muten. Das ist auch immer noch so ein Klassiker. Also neben dem könnt ihr mich hören, jemand sagt was, vergisst sich dann zu muten und du hörst dann halt, wie nebenbei Kaffee gekocht wird. Also wenn die Leute halt auch das Headset aufhaben und dann in den Nachbarraum gehen, bin ich fein mit. Mach ich auch. Bin ich echt ganz ehrlich. Wenn es so ein Termin ist, wo du mehr zuhören musst, als dass du einen aktiven Redeanteil hast, da räume ich auch die Spülmaschine aus. Und bei solchen Terminen bin ich auch prinzipiell immer auf meinem Laufband oder meinem höhenverstellbaren Tisch. Und da mute ich mich halt auch, weil ich ja nicht will, dass die Leute dieses Abrollgeräusch hören. Aber je nach Situation kann das halt unangenehm sein. Und ich halte regelmäßig Schulungen und habe da eine Situation mal gehabt. Bei mir ist das Setup so, ich habe meinen Hauptbildschirm, auf dem wir ja auch gerade sind, und links nebendran habe ich halt einen Second Screen und da habe ich dann halt immer mein Teams oder was auch immer ich gerade einsetze. Da habe ich dann das Webcam-Bild von den Teilnehmenden und den Chat. Und du hast ja da auch so Funktionen wie Handheben oder in dieser Teilnehmendenliste siehst du ja auch, wenn sich jemand entmutet, ne? Und das sehe ich dann so in meinem Augenwinkel und dann mache ich eine Pause im Satz, weil ich ja der Person die Möglichkeit geben möchte, schnell eine Frage zu stellen, ne? Oder dass ich dann direkt darauf antworten kann. Und dann habe ich halt gesehen, diese Liste, ne, über 10 Leute, jemand entmutet sich und ich mache eine Pause, weil ich erwarte, da kommt jetzt ein Satz. Und was soll ich sagen? Es kam ein beachtliches, mehrsekündiges Körpergeräusch und daraufhin waren alle etwas verwundert, weil die Person, die war halt schon gemutet und dachte, sie wäre aber noch nicht gemutet, wollte sich muten und hat sich halt leider entmutet. Und auf einmal siehst du so, wie alle Leute so geschockt in die Kamera gucken und irgendwie alle haben die Kamera ausgemacht, weil sie echt die Beherrschung ein bisschen verloren haben. Die Person hat halt auch instant die Kamera ausgemacht und wurde dann auch die nächsten 2 Stunden, die war noch drin im Termin, aber die hat sich halt nicht mehr geäußert. Und ich meine, passiert, aber...
Das ist doch die digitale Version von ich muss furzen und keiner soll es hören. Lass ein Buch fallen und furze dann. Ich lass das Buch fallen und furze. Ja. Und alle gucken.
Es ist halt wirklich so.
Oh boy.
Also diese, das ist genau die Fassung von diesen schlechten Memes, die es auf YouTube und TikTok geht, wo Leute irgendwie husten, in den Fahrstuhl gehen. Ja, nee, also wir haben das dann ganz professionell totgeschwiegen. Wir haben da bis heute noch nicht drüber gesprochen. Und ich meine, das passiert auch einfach, aber es ist halt unangenehm. Und ich guck wirklich jedes Mal dreimal drauf, ne? Bin ich gemutet? Bin ich gemutet? Bin ich gemutet? Ist die Kamera aus oder sonst was? Aber es ist mir trotzdem in 4 Jahren auch einmal passiert, dass irgendwie die Kamera anging und ich gerade im Sportoberteil auf dem Laufband irgendwie war und dann musste ich die Stelle wieder ausschalten. Also man ist da selbst nicht gefreit, aber das ist sowas, das darf eigentlich in der Art nicht passieren nach mehreren Jahren.
Naja, da fällt mir eine Sache zu ein. Wir haben, in unserer Bubble ist es so, dass die meisten Kunden gar keine Kamera anhaben wollen. Ja. Wir machen Meetings, die haben keine Kamera an, wir haben keine Kamera an, alles fein, wir wissen, wie wir aussehen, also wen interessiert's? Aber wir haben ein Meeting, das regelmäßig stattfindet mit einem Kunden über ein Projekt, das seit gefühlt 200 Jahren läuft. Wo darauf Wert gelegt wird, dass jeder seine Kamera anhat, so von der Führungsebene her, ganz, ganz wichtig. Ich meine, mich interessiert das inzwischen auch nicht mehr. Ne? Also ich habe meine Kamera meistens aus und meine Kollegen auch und viele, viele andere aus der Runde auch. Aber anfangs hieß es, wir möchten hier immer mit Kamera, wir möchten einander sehen, weil die halt auch durch die so ein bisschen Technologie gefremdelt haben, ganz am Anfang der Pandemie. Die haben sich also noch nie irgendwie mit Online, ja, Meetings beschäftigt oder dergleichen, sondern erst in dem Moment, als die Pandemie angefangen ist. Und wenn man heute 4 Jahre später hinguckt, dann haben die Leute zwar immer noch ihre Kamera an, aber sie vergessen ständig, dass sie die anhaben, ne? Und hängen dann irgendwie so wie so ein Sack Wasser im Stuhl oder verdrehen die Augen oder weiß ich nicht. Das finde ich immer besonders witzig, weil es genau die Leute sind, die darauf Wert legen, dass Leute die Kamera anmachen, ne?
Aber auch schön ist, wenn du so einen Termin hast und dann springt auf einmal die Katze im Hintergrund durch die Gegend, hast du sofort ein Thema und dann redet man nicht mehr über die, keine Ahnung, Vertriebszahlen oder was auch immer, sondern, oh, das ist ja eine schöne Katze, zeig die doch mal. Dann wird die in die Kamera gehoben. Das finde ich dann auch wiederum schön. Aber im Umkehrschluss, und das schlägt auch nochmal die Brücke zu den Schulungen, ich finde es relativ anstrengend, wenn du 8 Stunden lang, mehrere Tage lang Leute schulst und du moderierst in die ganze Zeit in ein schwarzes Loch. Also das finde ich dann auch unhöflich, wenn man jetzt so einen Termin hat. Also das hat sich auch mittlerweile etabliert, wenn Leute mir vor um 9 Uhr einen Termin an Einladung schicken, dann lehne ich die entweder kommentarlos ab oder ich bin dann halt ohne Video drin, weil das willst du nicht sehen vor 9 Uhr. So. Aber wenn man wirklich mehrere Tage lang einen Termin hat, dann finde ich das doch schon zuweilen unhöflich, wenn man dann keine Kamera anhat. Oder wie seht ihr das?
Vor im Prinzip einen gesichtslosen Raum zu moderieren, habe ich als Twitch-Streamer ja einigermaßen rauf. Also egal, ob da jetzt 15 oder 100 Leute irgendwie im Chat sind und mitmachen, ich habe da ja auch keine Gesichter zu. Mhm. Beziehungsweise die schon, aber die sehen halt nur mich. Da habe ich mich mal dran gewöhnt. Aber wo du vorhin Schulungssituationen angesprochen hast, ich habe ja, das war Late-Stage-Pandemie beziehungsweise Lockdown, da habe ich ja mit diesem ganzen Twitch-Kram im Prinzip angefangen und ich habe auch davor schon Schulungen und so weiter aufgezeichnet, diesen ganzen Videokram. Also ich habe hier ein wesentlich besseres Setup, als du mir bei jedem Arbeitgeber hinstellen kannst. DSLR, Videolicht, bessere Mikrofone und so alles Mögliche. Also das hat schon gut, warum ich sage, ich möchte das von zu Hause machen, nicht weil ich keinen Bock auf euch habe, sondern hier steht die bessere Technik. Und ich habe das dann durchaus häufiger einfach über das OBS Webcam, Virtual Webcam Feature gemacht, was dir halt einfach, dass die derzeitige Szene, die in OBS drin ist, ob du da als Fullscreen deine Videokamera reinsetzt oder was auch immer, damit ich das in die bescheuerte Schulungssoftware reingepiped bekommen habe, weil die hat Webcams nicht verstanden. Anderes Thema. Ja, ich hatte da irgendwann mal vergessen, zum einen, es gab 2 Sachen, das eine Mal habe ich vergessen, meine Twitch-Alerts auszuschalten und irgendwie kamen dann so alle paar Stunden, kam dann irgendwie ein Resub oder irgendwer dann in meinem Offline-Chat, da sich dann gemeldet hat und das wurde natürlich auch on-screen angezeigt. Das war sehr zur Belustigung der Teilnehmer, weil ich habe das dann nicht gesehen. Da ich weiß, wie ich aussehe, habe ich nämlich mein Vorschaubild nicht auf Fullscreen gehabt. Und das andere war, ich habe mal anstatt das Virtual Webcam Feature zu aktivieren, auf Go Live gedrückt und habe dann mal so eine Stunde Schulung zu einem ERP-Programm auf Twitch dann gehalten und die Teilnehmer haben sich gewundert, wo das Bild ist. Haben sie mir dann irgendwann Gott sei Dank aber auch mal erzählt. Dann noch zum Thema Kamerazwang oder dass ich bin ja so von der anderen Seite. Ich mache ja viel mit Öffentlichkeitswahrnehmung und Marketing und nach außen. Also ich bin der Arsch im Korb, der die Kamera anmacht. Ganz einfach, weil deswegen habe ich hier auch mein Set und mein Video-Hintergrund und deswegen ist genau dieser Winkel der Kamera auch der, den du sehen kannst, weil der Rest vom Raum ist nicht vorzeigbar. Da hatten wir dann zu Pandemiezeiten, wo es dann alle irgendwie im Homeoffice dann damit angefangen hatten, hatten wir so ein sehr alt eingesessenen Admin, der da auch irgendwie nach 20 Jahren nicht wegrationalisiert werden konnte, der so der Meinung war, wir machen jetzt am Morgen im Prinzip, schwenkt mal eure Kamera, wir möchten ja kontrollieren, dass ihr zu Hause seid und nicht irgendwo am Strand sitzt und solche Dinge und bei jedem Meeting muss auch die Kamera an sein. Ich habe irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht, das sind meine Privaträume und damals mit Arbeitsrecht und so weiter und auch mit den Arbeitsvereinbarungen und Verträgen gab das auch meine Argumentation her. Das hat ihm natürlich gar nicht gefallen, nach dem Motto, wir dürfen uns ja freuen, dass wir überhaupt arbeiten dürfen und so diese Schiene. Das wurde dann sehr schnell unschön. Ich habe auch kein Problem, wenn kein anderer die Kamera anmacht. Also das ist, ich meine, dafür habe ich mir das Setup hier hingestellt, damit ich das machen kann. Aber das heißt ja nicht, dass das jemand anderes dann damit auch tun muss. Auch ich hatte schon mal den Fauxpas, das war auch zu Pandemiezeiten, wo es dann so hieß, okay, so oberes Drittel vom Körper sollte bekleidet sein, damit es in den Call passt. Und irgendwo hat dann mal Teams leider doppelt die Kamera an und ausgemacht und ich bin dazwischen dann aufgestanden in die Küche gegangen. Hatte zum Glück Unterbekleidung an, aber jetzt nicht so vollständig. Und passieren Dinge.
Passiert.
Also ich gehöre tatsächlich zur Fraktion Kamera aus. Warum? Naja, wenn ich in Calls drin bin und meine Kamera an wäre, dann wäre ich nie zu sehen, weil ich habe die Angewohnheit, beim Telefonieren immer rumzulaufen. Also sowohl zu Hause.
Weitwinkelobjektiv,
als auch im Büro. Ich auch. Ja, aber ich verlasse ja diesen Raum. Ja, ich gehe durch diese Tür und dann bin ich nicht mehr zu sehen. Und im Büro ist das auch, ne? Dann stehe ich halt auf und laufe rum. Ich finde das dann auch echt ätzend, ja, wenn ich dann, also manchmal gibt's ja Calls, da hast du dann sowieso irgendwie, bist du remote beim Kunden drauf und machst dann irgendwas mit dem zusammen, ne, per Teamviewer, sonst irgendwas. Das ist ja die eine Sache. Wenn du dann so reine Laber-Calls hast, ne, so Sales oder so, ja, da laufe ich halt rum, ne? Oder unsere firmeninternen Calls hier, Jofix und ne, Arma und hin und her, da laufe ich halt rum und dann mache ich die Kamera halt auch nicht an, weil da wäre ich halt eh nicht zu sehen.
Gehe häufig währenddessen mit meinen Hunden, meinen Zweien, über die Straße.
Ja, wahnsinnig unprofessionell, Frau Kollegin, ja, wahnsinnig unprofessionell. Ne?
Das wurde mir halt aus der Richtung des Kunden, den ich eben geschildert habe, tatsächlich dann mal, ich habe das gesagt, weil da war hier Schnee irgendwie einen Meter hoch und ich habe eine französische Bulldogge, die hat halt sehr kurze Beine, also habe ich länger für die Hunderunde gebraucht und war entgegen meiner Planung noch nicht zu Hause, als das Meeting losging. Ja, genau. Ich hätte sie vielleicht irgendwie als Handtasche hochheben müssen, aber das ging halt nicht. Und daraufhin hat mich dann hinterher der Veranstalter angerufen, dass er das doch unprofessionell fand, weil ich 4 Minuten lang noch unterwegs war. Und das fand ich jetzt schon arg übertrieben. Also ich bin durchaus für konstruktive Kritik, aber da konnte ich nicht viel dran ändern, ne?
Also da muss ich sagen, da fand ich den Kommentar von ihm eigentlich eher unprofessionell, weil ich glaube, wir sind jetzt ja schon eine Branche, wo man sagen kann, wir sind jetzt nicht diejenigen, die um 5 Minuten vor Feierabend den Stift fallen lassen, sondern wenn die Hütte brennt, dann ist man da auch eher ja am Wochenende, das berichtet ihr ja auch immer in euren Episoden. Und wie man da so kleingeistig sein kann, wegen 4 Minuten sich zu bekacken, finde ich dann schon ein bisschen... Ja, nee, also das muss dann doch nicht sein und da sollte man Verständnis für haben, geben und nehmen, ja. Die Leute haben halt auch ein Leben und wenn die zu Hause im Homeoffice sind, heißt das nicht, dass du sie zu jedem Zeitpunkt per Videocall sofort synchron dran kriegst, sondern manchmal sind die Leute halt gerade im Keller oder auf dem Klo oder hängen halt gerade mal kurz Wäsche auf und da sollte man doch Verständnis für haben.
Oh, das hatten wir aber auch bei dem besagten nicht wegrationalisierbaren Admin zu seinen Vorgesetzten. So ab dem 2. Klingeln muss rangegangen werden, ob das jetzt Telefon, umgeleitet, VoIP oder was auch immer Videoprogramm war. Das haben wir ihm auch sehr, wir haben es ihm versucht abzugewöhnen, haben es irgendwann ignoriert. Da finde ich auch, also ich sag mal so, der so 70-80% sollte der Inhalt, der delivered wird, im Call in dem Moment zählen. Und wenn jetzt nicht gerade im Hintergrund am Strand irgendwie Getränke gereicht werden, sollten wir uns alle ein bisschen entspannen dabei.
Total guter Punkt. Was mir ja zum Beispiel bei TikTok oder so über den Weg läuft, das ist ja dieses so, wie kann ich denn hier dauerhaft grün bleiben bei Teams, ne? Auch wenn ich mich jetzt hier irgendwie auf die Couch flack und dann kriegst du irgendwelche Amazon-Links zu irgendwelchen Maus-Jigglern und sonst irgendwas. Uff, ich denke mir so.
Das geht in Software.
Darum geht's ja gar nicht. Also, ganz ehrlich, wenn die Kollegin da oben, ja, also die ist jetzt bei mir oben am Bildschirm, wenn die dauerhaft grün wäre, dann würde ich mich schon fragen, arbeitet die überhaupt? Weil für mich ist rot, also in einer Besprechung oder nicht stören, ist für mich, wie ist am Arbeiten.
Genau, und ne, wir pflegen unsere Kalender und wenn wir einen Kundentermin haben, wo wir, auch wenn wir remote arbeiten, dann ist das halt rot aus Outlook heraus.
Der Punkt mit, das geht auch in Software, das habe ich hier noch angebracht, weil, also zum einen habe ich das auch mal eingesetzt, weil mir genau auch dieses auf den Sack ging mit nach dem Motto, weil da haben sie dann versucht, ihr Zeiterfassungssystem dran zu knüpfen, mit nach dem Motto, mit wie viel so Sekunden genau, dass sie dich abrechnen, wo ich gemeint habe, das machen wir nicht, Leute. Aber was da gerade und auf Instagram und auch auf TikTok in den Shops so hochgesprungen ist jetzt in den letzten Jahren, ist wirklich, dass sich da ein Hardware-Segment abgespalten hat, so mit Rubber Ducky, aber nicht jetzt, also gut, das bringt ja auch Schadcode, aber es bewegt halt nur deine Maus im besten Fall. Aber das geht wirklich in Software, kam das.
Oh, ich finde das furchtbar, muss ich sagen, weil dein Status in deiner Communication Suite ja nicht für deine Produktivität steht. Und eben. Auf der anderen Seite, ich verstehe es auch, wenn Leute bewusst nicht grün sind. Ich mache das zum Beispiel auch, dass ich eigentlich ganztägig beschäftigt oder so bin, weil das schon übergriffig ist, wie manche Leute mit dir umgehen. Ach, ich habe dich gerade mal angerufen, du warst ja gerade grün. Wieso gehst du nicht ran? Du bist doch grün. Grün heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier drauf warte, dass du mich jetzt anrufst, ne? Und bloß weil ich jetzt 2 Minuten mal grün bin.
Aber Christian, das geht ja noch. Viel schlimmer sind ja die Leute, du bist im Call, du quatschst mit Leuten, mit Video, mit allem, klingelt. Du wirst angerufen, obwohl du rot bist. Ja, okay, drückst du weg. Was passiert 2 Minuten später? Ja. Klingelt der gleich nochmal an. Du bist immer noch rot. Ja, und der klingelt, der versucht so lange, bis du dann dich gedanklich löst aus dem Gespräch und dann einfach mal schreibst, ich bin im Call.
Also ich glaube auch, der Presence-Status ist für viele Mitmenschen echt optional.
Ja. Und das ist echt eine Unsitte, die gar nicht geht. Ich hatte vor Jahren schon mal so einen Fall, da war ich konzentriert am Arbeiten und war demzufolge natürlich dann auf beschäftigt oder so gesetzt und hatte dann bei einem meiner frühen Arbeitgeber so einen Kollegen, der hat mir dann eine E-Mail geschrieben mit irgendwas, das total wichtig war. Und E-Mail ist für mich halt ein asynchrones Medium. Ja, also wenn's wichtig ist, nimm keine E-Mail. So, er hat mir eine E-Mail geschrieben mit Prio und mit Geschäftsführung in CC, hast nicht gesehen. So, das habe ich in dem Moment nicht gesehen, weil ich halt konzentriert an einem anderen Thema dran war. Währenddessen versuchte er mich aber auf dieser Communication-Software anzurufen. Damals Skype for Business hieß es noch oder so. Also ist schon echt lange her. So, das ging natürlich auch nicht. Also ich habe ihn da halt dann auch ignoriert, weil ich sagte, ich bin ja auf beschäftigt. Du rufst mich an, während ich beschäftigt bin. Lern es halt, das geht jetzt nicht. So, und dann hat er tatsächlich auf meinem Schreibtischtelefon noch angerufen und als ich da auch nicht reagiert habe, stand der Dude 2 Minuten später vor meinem Tisch. Ja. Und dann habe ich so gemeint, soll ich dir jetzt eine reinhauen oder erst in 5 Minuten? Also.
Original, wie oft das bei uns schon vorgekommen ist. Du bist im Call, du bist am Telefonieren, ja. Und dann, padauz, fliegt die Tür auf, Kollege stürmt rein, quatscht schon die ganze Zeit dann so.
Hallo, Kopfhörer, genau, ja. Das ist wie dieses Meme von Futurama, wo Fry vor Leila steht und dann nur sagt, fix it. Genau so ist das, ja. Also.
Ja, genau.
Ja, wobei wir fairerweise sagen müssen, wir haben diese Jabra-Headsets, wo du nur eine Seite hast und die Seite ist halt von der Tür weggewandt. Das heißt, die Leute sehen wirklich nicht direkt, ob du am Telefonieren bist.
Ja, aber trotzdem, da kann man doch mal irgendwie anklopfen.
Genau, ne? Das kann man alles tun, aber das kommt man auch früher schon vor, ne? Bevor wir in Online-Meetings gesessen haben und sie auch einen Präsenzstatus hätten oder ob man gerade in der Präsentation hängt oder sonst irgendwas.
Sorry, das sind aber die gleichen Mitarbeiter, denen man gesagt hat, wir haben ein ganz tolles Ticketsystem. Ach, ich sitze im Büro weiter, ich erzähle denen das. Das finden die bestimmt viel besser.
Es geht viel schneller.
Apropos Präsenz, und früher hattet ihr damals auch diese USB-Präsenzlampen an den Tischen?
Oh mein Gott, ja. Ich habe den scheiß Treiber für Avaya-Telefonanlagen geschrieben dazu. Oh Gott. Das Trauma brauchte ich gerade nicht. Danke,
diese Busy, also wir hatten diese Pleyando Busy Lights und die hatten, ja, die sind halt echt geil. Ich habe da auch eins noch irgendwie geschenkt bekommen, weil wir hatten, also die machen Sinn im Großraumbüro, ne, wo du wirklich so hohe Trennwände, aber wir hatten so halbhohe.
In der Legebatterie, genau. Ja.
In der Legebatterie. Wir hatten halbhohe Trennwände. Das heißt, im Vorbeigehen habe ich gesehen, ob der Mensch gerade quasselt oder nicht. Also die waren komplett für den Arsch, die waren aber kostenlos mit dabei. Ich habe festgestellt, die haben eine API und dann habe ich die halt umfunktioniert als Monitoring-Alarmierung. Und habe aber auch noch festgestellt, dass man ja noch Schabernack damit machen kann. Ich habe dann da so um die Weihnachtszeit Langeweile gehabt und habe dann halt so ein Christmas-Ding gemacht. Das hat dann halt quasi RGB-mäßig die Farben durchrotiert und im Hintergrund lief so ein Systray-Icon und hat halt We Wish You a Merry Christmas durchgespielt. Und das war ein cooler Use Case, weil das aber auch leider das Skype for Business hat durchdrehen lassen, gab es dann leider Ärger im Büro. Aber naja, nix darf man.
Was mich ja persönlich auch mal total stresst, ist, wenn nun eine Einladung bekommst für einen Call und es ist nicht Teams, sondern es ist Zoom oder Jitsi oder irgendwas anderes. Ich habe halt einen Kunden, der hat Zoom und jedes Mal ist das Gleiche. Dann guckst du auf die Uhr, oh scheiße, der Call geht gleich los. Klickst auf den Zoom-Link und Zoom erstmal so, hold on, buddy. Erstmal Update, ne?
Oh.
Oder ich habe einen Kunden aus dem Healthcare, die haben dann, ah nee, Microsoft kann man nicht trauen und Zoom auch, ja, wir machen Jitsi. War aber scheiße implementiert. Also zumindest in meiner Bubble, Teams ist echt so der Quasi-Standard. Ne? Und alles andere ist dann schon wieder so, oh, oder WebEx.
Ja, WebEx ist aber auch schlecht. Also da.
Sorry, WebEx ist nochmal ein anderer Unfall. Der kam ja nicht durch die Pandemie, den haben die einfach nur stehen gelassen. Der war ja schon so. Aber das, gerade bei Zoom regt mich das auch auf, weil die hatten ja vor, boah, wahrscheinlich irgendwie 3 Jahren oder so, hatten die ja mal diesen Spaß gefahren mit, wenn du den Zoom-Client lokal installiert hast, dann läuft bei dir permanent ein Webserver und so weiter. Und da hinten macht er mit CPU-Speicher und sowas. Und da war mir damals meine CPU-Cycle zu schade für. Und ich habe gesagt, den Scheiß machen wir nur noch im Browser. Aber selbst da lassen sie dich ja nicht mehr mit in Ruhe. Zum einen geht's nur richtig in Chrome, beziehungsweise bei Safari fliegst du irgendwann raus, wenn du den Tab nicht lang genug im Vordergrund hast. Und zum anderen brauchst du ja beim, okay, Kalenderbenachrichtigung, Meeting geht los, dann eigentlich noch mal 2 Gedenkminuten, weil du musst auf die Seite, dann rotiert der einmal durch, wir suchen deinen Client, wir finden den nicht. Wir möchten wirklich, dass du den runterlädst. Wir geben ihn dir sogar, ohne dass du ihn fragst. Ich habe irgendwie 12 Zoom.dmgs irgendwie in meinem Download-Ordner, bis er dir dann mal irgendwann sagt, wenn du wirklich nicht willst, okay, hier ist ein Webbeitritt. Und ich konnte noch funktional keinen Unterschied feststellen, was die Web-App und die installierte App betrifft, was daran liegt, dass das Web-Technologie ist. Von daher haben sie es auch richtig implementiert, aber dann könnte man es auch weglassen. Naja.
Hey. Was auch mal lustig ist, ist so teilen, ne? Wenn dann sagen, oh, ich teile mal meinen Bildschirm und dann teilen die Leute ihren ganzen Bildschirm und du siehst alles, oh, ne?
Ja.
Also das wird ja eigentlich leicht gemacht bei Teams. Du gehst auf das Icon unten, es wird direkt teilen angeboten, dass du wirklich nur dieses Fenster teilst. Das ist ja wirklich so einfach gemacht und so. Also Microsoft macht da vieles nicht so ganz richtig, aber das sind Sachen, die Usability da ist wirklich gut.
Mittlerweile, ja. Also unter Linux war das am Anfang nicht so geil. Und da musste ich zum Beispiel, ich konnte relativ lange auch nur den ganzen Bildschirm teilen und habe dann halt meinen Hauptbildschirm geteilt oder irgendwie einen Teil davon. Also den zweiten Bildschirm, wo dann halt nur die Schulung oder so drauf lief. Und ja, manchmal wird man ja auch so spontan in so einen Termin reingezogen. So, du bist eigentlich gerade am Arbeiten und dann zieht dich ein Kollege, Kollegin in irgendeine Troubleshooting-Session mit einem Kunden rein. Und da dann musst du kurz was teilen, denkst mal kurz nicht dran und dann teilst du den ganzen Bildschirm. Und bei mir ist halt auch relativ häufig Steam auch noch am Laufen. Das heißt jetzt nicht, dass ich während der Arbeitszeit zocke, aber so in der Mittagspause finde ich das schon legitim, mal 5 Minuten irgendwie zu entspannen. Ne, weil kann ich ja selbst entscheiden, was ich mache in meiner Mittagspause. Aber ich habe an dem Tag habe ich so YouTube irgendwie am Laufen gehabt und habe da so eine Compilation irgendwie am Laufen gehabt von der amerikanischen Hip-Hop-Gruppe NWA oder NWA. So, und ihr wisst ja alle, was es ausgeschrieben bedeutet, und natürlich hieß auch das YouTube-Video so. Das heißt, der Tab, der ja auch gekürzt wird ab einer gewissen Breite, war dann halt der erste Begriff dieser Gruppe. Und dann schrieb mich auch so ein Kollege auf dem zweiten Bildschirm an: Alter, was hast du da auf? Mach das zu, das sieht unprofessionell aus.
aber auch zum Thema Bildschirm teilen. Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich es bei euch gehört habe, Patrick und Claudia, aber ich hatte das auch mal vor ein paar Jahren. Ich habe mal für den ganzen Videobearbeitungskram bin ich mal für eine Weile auf Ultrawides umgestiegen. Mhm. Was natürlich toll ist, ja, weil Timeline-Sachen passen da super schön drauf. In dem Moment, wo du die Bildschirmübertragung anmachst, kommen da Leute mit, ich kann das nicht sehen.
Ich hasse Menschen wie dich für sowas. Sorry.
Ich auch.
Wir müssen auch irgendwie arbeiten, ja? Und dann darfst du hingehen und darfst deine Bildschirmauflösung auf 800x600 Pixel unterstellen oder so. Ist super. Also haben wir alles. Wir hatten auch mal einen sehr schönen Fall, wo ein Kollege versehentlich noch sein Lesezeichenordner offen war. Und ich sag mal so, es war auch ein durchaus privat genutzter Browser, den er in dem Moment geteilt hat.
Ja, schwierig.
Ist ja schon schlimm genug, dass ich das in der Firewall-Auswertung sehe und eigentlich theoretisch zurückführen kann. Aber ich wollte es dann nicht auch noch im Call haben, kam da aber. So.
Wenn dann im Chat so kommt: Hallo Herr Müller, können Sie mir Ihren Lesezeichenordner mal teilen?
Ja, genau. Gib mal Link. Nee. Was ich noch so gar nicht kannte, was wir damals bei Nextcloud gemacht haben, waren so Coworking-Calls, weil bei Nextcloud waren wir halt irgendwie in allen Ländern der Welt verteilt und wir hatten noch für die Company Weeks und so halt, hatten wir ein paar Büros irgendwie in Deutschland, aber wir haben halt alle remote gearbeitet, also irgendwie 2-3 Mal im Jahr. Und da hatten wir da halt regelmäßig pro Woche, und das war, wenn es richtig war, bei den meisten Teams auch nur eine freiwillige Aktion, von daher ganz okay, dass man so Coworking-Calls hatte, wo man sich dann zusammengetan hat. Es konnten auch externe Teams mit reinjoinen, einfach mal. Das skaliert auch nur in diesem Startup-Charakter einigermaßen gut, damit man mitkriegt, was machen denn die anderen, damit ich als doofer Marketing-Fritze, der halt auch noch neben der Documentation und Outreach und so weiter und ein bisschen DevRel macht, mitkriegt, was machen denn die Teams und vor allem, warum machen die das wie? Und da hat das wirklich sehr, sehr guten Einblick gegeben. Das fand ich dann ganz gut. Also irgendwann verlieren sie sich dann 3 Stunden in irgendwelchen Python-Skripten, weil sie irgendwelche Zeichen nicht finden oder sowas oder versuchen, Compilation-Errors irgendwie rauszukriegen. Da habe ich dann gesagt, okay, viel Spaß, ich mach weiter. Aber das fand ich schon eine gute Maßnahme. Das kann man natürlich auch auslegen in so die Richtung mit Arbeiten unter Überwachung. Ne? Also das kann man natürlich auch anders. Also in dem Fall war es absolut nicht so. Aber wenn das einer aggressiv betreibt, könnte man ja sagen, ich möchte, dass du nur unter Beaufsichtigung arbeitest. Und das geht natürlich schon hart an die Grenze. Also das, beziehungsweise meiner Ansicht nach überschreitet die das. Habt ihr da so Kunden, vielleicht gerade Claudia und Patrick aus dem Dienstleistungssektor oder auch Falk, die sagen, wir möchten, dass du bestimmte Tasks wirklich unter Aufsicht mit uns gemeinsam im Call durchführst, damit wir das kontrollieren können? Wird das noch gemacht?
Wir haben tatsächlich keinen, von dem ich das wüsste, dass er das macht. Wo das definitiv der Fall wäre alles, wo du eine Sicherheitsüberprüfung brauchst.
Ja.
Definitiv. Die machen das.
Das ist ja fair enough. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Wir hatten manchmal damals für meine Systemadministration, wo ich dann irgendwie First und Second Level war, hatten wir manchmal noch einen externen Dienstleister und ich wollte ihm halt nicht Root geben, sondern gesagt, wir machen das jetzt dann halt für die zwei Sachen, wenn du installieren willst mit TeamViewer gemeinsam und ich drücke OK. Sowas, das finde ich dann noch legitim, wenn du diese Stufe eingebaut hast. Was meintest du jetzt?
Was wir halt teilweise haben, ist ja, dass wir entweder für Kunden komplett remote arbeiten, Managed Service oder so. Da macht der Kunde gar nichts, da guckt er uns auch nicht auf die Finger. Was wir ja schon haben, ist halt, also ich habe zum Beispiel einen Kunden aus meinem Healthcare-Umfeld, für den mache ich relativ viel Exchange und da gibt's dann halt zwei Mitarbeiter und da triffst du dich dann halt immer in Calls und machst das dann zusammen, ne? Hängst auf der einen Seite in einem Teams-Call oder am Telefon und auf der anderen Seite macht der einen Team-Viewer auf und dann klimpern wir uns da zusammen durch, weil ich habe zum Beispiel keine Credentials in deren Umgebung, ne? Das müssen die dann halt machen. Das ganz häufig. Und was wir auch durchaus schon mal machen, ist so Shadowing, ne? Also das, ne, wenn hier die Senioren wieder hexen, ne? Dass dann die Junioren da mal mit drauf gucken und staunen und sagen, ne, oder man dann sagen kann, so machst du es besser nicht. Also dafür ist es eigentlich schon ganz gut geeignet. Also das ist schon, man muss schon sagen, Pandemie und Remote Work hat auch uns in unserem Job, wo wir ja durchaus mal zu den Leuten gehören, die auch mal ein Kabel anpacken müssen, echt eine ganze Weile nach vorne gebracht.
Oh ja.
Also bei uns geht unglaublich viel Remote mittlerweile. Viele Kunden genießen das auch mit Remote. Das ist schon okay.
Der einzige Kunde mit Überwachung, den ich habe, das geht die Branche her und da ist auch nichts Remote. Da muss man immer hinfahren, da geht nur vor Ort. Da hat man auch kein Handy mehr einstecken, gar nichts. Da ist halt wirklich Sicherheit wirklich groß geschrieben und da ist es halt, da muss das so, ist vorgeschrieben und da schreibt man auch alles gut. Ne? Also das ist man gewohnt. Und es läuft ja andersrum. Ich habe das teilweise, dass ich dann sage, ich hätte gern jemanden dabei, weil teilweise macht man Sachen, wo man sagt, hier, vielleicht sollte jemand von euch auch mal wissen, wie das funktioniert oder wie man was bedient oder ich möchte auch nicht für jeden Klimbim angerufen werden, sondern ihr könnt bestimmte Tasks auch mal selbst machen. Ne? Und dass man selbst sagt, hier, wir machen mal einen Call zusammen und dann machen wir das gemeinsam und dann lasse ich auch gern mal tippen. Und sage hier, ja, mach mal selbst, weil nur wenn man selbst gemacht hat, lernt man es deutlich besser, als wenn man ganz zuschaut. Und das habe ich eher öfter, dass man da teilweise Kunden sagen muss, lass die Tickets mal Tickets sein, wir machen jetzt mal was, dass du weißt, wie es geht. Ja.
Da habe ich was, das führt ein kleines bisschen weg vom Thema, aber die Story ist zu gut, um sie nicht zu erzählen. Das, ich spezifiziere das mal lieber nicht, aber auch ein produzierendes Gewerbe, für das ich mal gearbeitet habe und die Drucker- und Kopierstationen waren extern beauftragt. Das heißt, jedes Mal, wenn da irgendwie ein Mitarbeiter das zwei Sekunden zu langsam ging und der dann gegen das Ding getreten hat oder Sachen auf und zu gemacht hat, fuhr im Prinzip ein Techniker los. Das habe ich irgendwann nach einer Woche mal so unterbunden nach dem Motto, wie kommst du eigentlich aus meinem Netzwerk raus? Stellte sich raus, der hat da schön durchgenattet und so eine, Linux-VPN.
WireGuard.
WireGuard, danke. Entschuldigung, genau das andere. War vielleicht auch nur der OpenVPN. Der hat sich relativ kreativ aus meinem Netzwerk rausbewegen können. Und ich hatte den irgendwann mal am Telefon, wo der gemeint hat, seine Software könnte nicht automatisiert unsere Druckeraufträge abrufen, beziehungsweise die Rate für den Monat berechnen. Er wäre schon bei unserer Firewall, er bräuchte Zugangsdaten. Den habe ich gekündigt. Wo wir gerade bei Remote und wir lassen Dienstleister nicht drauf waren, deswegen fiel mir das gerade ein. Aber da saß ich wirklich so und habe gedacht, okay, Leute, wir haben ja ein Problem. Ich habe es dann auch relativ in der Weit nach, dann in dem Fall wirklich Wireshark angeworfen und nachgeprüft. Die haben sich da halt wirklich mit über andere Ports eben rausbewegt. Das hätten wir so nicht unterbinden können. Aber ich finde das eine Frechheit. Da haben wir auch gesagt, guten Tag, diesen Vertrag beenden wir jetzt aus außerordentlichen Gründen. Ihr könnt uns mal, haut ab.
Zu Recht.
Ja. Oh mein Gott, ich verdränge gerade. Dieses Format ist echt nicht gut für mich. Ich erinnere mich an viel mehr Sachen, als ich sollte.
Kriegswunden, die aufgerissen werden.
Ja.
Ja, sowas ist echt anstrengend. Also ich muss zugeben, ich bin da eigentlich ganz verwöhnt, dass ich so Situationen nicht vorfinde. Also bei öffentlichen Projekten halte ich mich meistens raus, weil ich dieses ganze Sicherheitsüberprüfungsgame so ein bisschen shady finde. Und meistens ist es aber wirklich so, naja, nimm's halt TeamViewer oder Rustdesk, was ja auch Falk gerne einsetzt, und fertig, ja. Und ansonsten VPN ist auch oftmals eher unproblematisch. Außer du hast halt Umgebung, wo Leute irgend so einen shady VPN-Client vom letzten Jahrzehnt einsetzen, der halt nicht auf dem aktuellen Linux läuft. Da habe ich dann halt echt Trouble, weil ich setze halt Linux ein, und wenn das irgendeine proprietäre Software ist, die nicht verfügbar ist für mich, dann ja, blöd, muss ich mir dann mit VMs behelfen. Das macht dann nicht wirklich Spaß.
Also da finde ich auch Rustdesk deutlich offener und fairer als TeamViewer und AnyDesk, weil die tun sich überall aus jedem Netz per 443 rausmogeln, ja. Das heißt, die tun alles, weil 443 ist im Regelfall immer erlaubt. Ein bisschen surfen muss ja gehen. Also tun die alles über 443 tunneln. Rustdesk könnte man theoretisch verbiegen, aber das will ich auch gar nicht, sondern ich gebe meinen Kunden hier: Das ist mein Server, mein Connection-Server, das sind die Ports, und dann weißt du ganz genau, was da drüber läuft. Weil dann weißt du ganz genau, das ist eine Rastas-Verbindung, und du weißt ganz genau, wenn du nur meinen Endpunkt freigibst, dann können nur wir miteinander quatschen, das war's. So, das ist fair, ehrlich, da weiß jeder, was läuft. Und nicht die ganze 443-Tunnelei, das finde ich auch so, das gibt's viel zu oft. Das ist
sehr unschön, ja.
Cisco AnyConnect. Der habe ich bei einem Kunden im Einsatz, und da werde ich halt in regelmäßigen Abständen aufgefordert, dass ich doch bitte dann das Kennwort ändern soll. Und dann änderst du das Kennwort, und dann klappt auch der Login beim nächsten Mal aber nicht mehr, weil dann möchte er wieder das alte Kennwort haben. Sehr kurios irgendwie.
Beim übernächsten Mal dann aber wieder schon. Also man muss aufpassen, man darf das aus dem Keypass nicht löschen. Warum? Weil da ein LDAP-Sync hinterliegt, wissen wir inzwischen. Das heißt, die Benutzer werden gesynkt aus einer AD auf die Firewall, und dann wird im Hintergrund das Passwort geändert, aber der Sync ist nicht nochmal durchgelaufen.
Aber die schmeißt die User-Session nicht damit weg.
Das ist irgendwas Gruseliges.
Das ist ja wirklich ätzend.
Okay, wir schweifen ein bisschen von dem Thema wieder ab. Haben wir noch schöne Sachen zu Online-Meeting-Unarten? Ich glaube, da können wir eigentlich die Best-ofs abgreifen. Gibt's noch schöne Sachen aus den Kundensituationen der letzten Wochen, die man nicht anonymisiert beschreiben kann, die euch besonders geärgert haben oder die aufgefallen sind?
Dass ich bei einem Kunden ein Tanks-Cluster einbauen musste, 3 Nodes, und ich musste ein Tischbein abschrauben, um die Server in das Rack reinzukriegen.
Wow.
Auch nicht schlecht.
Das war der gleiche Kunde aus der letzten Folge, wo es gebrutzelt hat, als ich die Stromkabel reingezogen habe.
Das scheint ja eine sehr tolle Umgebung zu sein.
Super Headset, ja.
Der hat seine Infra im Griff, so wie es klingt, ja.
Besenkammer.
Voll gut.
Ja, der Kunde wird mit Geld beworfen für WLAN und Tablets in Kitas, aber statt dass die entsprechenden Geldgeber mal Geld den Firmen in die Hand geben, damit sie vielleicht eine Kolo bezahlen können, wo man das Zeug dann trocken warm und sicher hatte, nein.
Aber apropos warm, da fällt mir noch eine ganz alte Anekdote ein. Das ist schon während meiner Ausbildung gewesen. Da durfte ich in diverse Bankfilialen fahren im Sommer, weil da regelmäßig die Router weggestorben sind. Gut, das waren die Cisco-Router, da waren im Regelfall war das Netzteil weggeschmort. Das Interessante war ja, wo ist denn das ganze Ding, ne? Du kommst in die Filiale rein, sagst ja, Router ist defekt. Wieso? Hier geht doch alles. Ja, sie haben ja zwei. Gut. Ach so. Ne? Einer ist defekt, den müssen wir reparieren. Gut, dann führen sie einen dahin. Ja, okay. Ja, aber hier steht auch der Tresor. Ja, okay. Unter der Treppe, so eine kleine Kammer. Ja, da steht der Tresor. Und über dem Tresor ist so ein Netzwerkschrank. Der ist nicht vollgeproppt mit Switch und Patchpanel. Und wo sind die Router? Liegen oben drauf.
Ach nee.
So, Klima, Fehlanzeige. So, also es war so schon über 30 Grad. Und dann stellt sich auf so einen Tritt. Und der Kopf kommt über Tür. Höhe 50. Da war eine Hitze da oben. Und kein Wunder, der aktive Router war der obere. Die lagen gestapelt oben drüber. Der ist weggeschmort. Okay, und der zweite, der war auch so glühend heiß, aber sagt, okay, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das nächste Netzteil. Aber wir hatten auch einen Ersatzrouter dabei, brauchten wir gar nicht tauschen und neu betanken, weil du wusstest ganz genau, schraubt das Netzteil raus, schraubt das rein, läuft wieder. Der Router tut es nach einer Weile. Ja. Und das war wirklich so, die haben Geld, ja. Aber entweder irgendwo vernünftig hinbauen oder einen vernünftigen Netzwerkschrank, wo es reinpasst. Vielleicht mit ein bisschen Lüftung.
Aber das ist doch.
Aber so eine wirklich unter der Treppe, so diese eckige Kammer, das ist. Oh.
Also, ich weiß nicht, ob jemand da zustimmt, aber für mich zeichnet sich eine gute Serverraumklimatisierung dadurch aus, dass du die im Hochsommer mit offener Tür und durch den Flur auch noch das IT-Büro gekühlt bekommst, sofern es halt räumlich nebeneinander liegt. Wenn die das nicht weg kann, hast du auch in Ausfallszenarien ein Problem, meiner Meinung nach.
Das haben wir auch geschafft. Das war ein Flachbau, wunderbar. Das Rechenzimmer war sehr, sehr lang, langer Raum. Hatte vorne eine Tür und hinten eine Tür. Und als dann tatsächlich die Klimaanlage ausgefallen ist im Sommer, ein Ventilator zum Reinpusten auf der einen Seite, einen zum Rauspusten auf der anderen Seite und da hast du schön Durchzug gemacht. Hat funktioniert. Der Flur, der sonst immer wunderbar kühl war, war danach warm, aber hat perfekt funktioniert. Hat die drei Tage durchgehalten, bis die Klima repariert war.
Dann hättet ihr einen Druckbelüfter gebraucht, Falk, wie wir doch wissen aus der vorherigen Episode.
Der hätte leider nicht gepasst in diesem Flur, aber diese normalen Standlüfter haben sich wunderbar gemacht, haben gereicht.
Es gibt aber auch den lustigen Fall, dass eine Klimaanlage nicht funktioniert, weil zu wenig Wärme erzeugt wird. Ich hatte mal einen Kunden, das war in den Anfangszeiten der Virtualisierung. Der Kunde hat also mit ein paar wenigen Servern ganz viele physikalische abgelöst und danach kam die Klimaanlage immer wieder aus dem Tritt, bis dann ein Klimaanlagentechniker mal sagte, ja, meine lieben Freunde, irgendwie wird hier nur noch ein Bruchteil der Wärme erzeugt, die eigentlich notwendig ist, damit die Anlage hier vernünftig arbeiten kann.
Das mit Unterlast-Klimaanlagen, das ist gar nicht mehr so unüblich. Also früher wurden die Rechenzentren dann groß gebaut und nochmal größer, weil es kommt noch was dazu. Und plötzlich kam die Virtualisierung. Sind einige Sizings in die Hose gegangen.
Ja, und wie so häufig sind wir bei ausgefallenen Klimaanlagen am Ende. Gibt's noch irgendwas aus Online-Meetings oder wollen wir das Thema zumachen an dieser Stelle?
Ich sehe ja noch einen Punkt in den Notizen, in den ich auch schon ein paar Mal reingestolpert bin, wenn man in Teams-Meetings sitzt und versehentlich sich verdrückt und auf Konferenz für alle beenden klickt, obwohl man selbst eine halbe Stunde früher raus muss.
Ja, danke. Ist schon ein paar Jahre her, ein größerer Vorstandscall zu irgendwie Ferien- und Winterferienzeiten fand statt und so die Hälfte hat sich irgendwas irgendwelchen Skiresorts dazu geschaltet und der damalige Vorstandsvorsitzende verabschiedet sich damit den Worten, ich gehe jetzt auf die Piste und mache das Meeting für alle zu. das war sehr, sehr schön, aber auch das ist eine Unsitte. Das habe ich leider relativ häufig bei diesen ganzen freien Konferenzsystemen, weil die meisten einfach die Moderatoren links teilen, weil die einfacher und ohne Beitrittssperre sind, anstatt dass man das im Hintergrund einmal richtig konfiguriert. Dann können das auch nur die Moderatoren.
Mir fällt gerade noch abschließend was ein, was eine absolute Unsitte ist, aber manchmal mache ich das auch aus ironischen Gründen, sind besonders nervige Abschlussfloskeln. Also nicht irgendwie Tschüss, bis zum nächsten Mal, sondern so Dinge wie bis Baldrian, bis Danzig, Haus der Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen, Ciao Kakao. Oh. Ja.
Geht das nicht die ganze Liste durch, oder?
Nee, das sind nur die mir irgendwie regelmäßig gerade einfallen. Tschüsseldorf oder...
Alter.
Was soll ich mal sagen? Sowas ist mir noch nie untergekommen im echten Tor.
Echt? Okay, dann ja, vielleicht willst du dann nicht mit mir zusammenarbeiten, Falk.
Wieso? Ach, ich hab kein Problem mit dir, aber meine Kunden sind, glaube ich, zu vernünftig.
Ja, also das Ding ist halt, wenn man das so aus ironischem Kontext sagt, ist das ja lustig. Schlimm ist das aber, wenn du Leute hast, die das komplett ernst meinen. Also ich habe das mal in irgendeinem Termin gebracht, wo jemand mit dabei war, der dann sich wohl dachte, ach cool, der Christian redet ja genauso wie ich und jetzt immer mit Boomer-Witzen und so Sprüchen um die Ecke kommen. Ich denke mir so, das war Ironie, mein Freund, hast du es nicht erkannt?
Ja. Da hatte ich aber auch so sehr, sehr unangenehme Einsätze bei Kunden, wo da wirklich dann noch so in Anführungszeichen Senior-Engineers irgendwie rumsaßen, die leider so, ich sag's mal so doof, mental halt im Ausbildungsstand auf dem Level, was die schlechten Witze am Arbeitsplatz betrafen, dann irgendwie zurückgeblieben waren. Das wird dann sehr, sehr schnell sehr unangenehm.
Ja.
Ja, okay. Jetzt enden wir doch auf dem Downer. Ich hoffe mir aber bei diesem Thema, dass wir viele, viele Zuschriften mit viel, viel schöneren und noch peinlicheren Anekdoten kriegen. Bitte schickt uns die an domian@faxinformatica.de oder auf Social Media, alles in den Shownotes oder auch gerne unter dieser Folge auf der Webseite. Und denkt auch an andere Anekdoten und Horrorstories.
Wir lesen alles vor. Uns ist nichts peinlich.
Okay. Dann sind wir auch weit über der Zeit und sollten an dieser Stelle diese Folge auch zumachen. Wir sind hier in circa 5, 6, 7 Wochen wieder zurück. Wir haben schon ein Aufnahmedatum festgelegt, von dem wir, glaube ich, Patrick noch erzählen müssen. Das werden wir nach der Folge tun. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bitte lasst uns Feedback da und Anekdoten und natürlich die ganzen Horror-Stories. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.